Crop FM Ausgabe Nummer 480. Wir schreiben den 8. April 2022. Meine Gäste heute Abend sind Ingrid und Heinrich Kusch und es geht um unterirdische Welten. Und wie jedes Mal gibt es auch heute wieder den CropCom, der Live-Chat auf der Website von CropFM. Sind schon einige drinnen. Sendung ist ja mit Spannung erwartet. CropFM.at einfach einsteigen, Fragen reintippen und vor allem im zweiten Teil gebe ich die sehr gerne weiter. Und auch die Skype-Leitung ist offen. Einfach den Benutzer oder den Handle CropFM anrufen. Auf der Startseite gibt es auch einen Link. Einfach draufklicken, dann gibt bei euch das Skype-Client auf. Vorher vielleicht kurz probieren, ob es wirklich funktioniert. Und dann geht ihr direkt on air mit uns. Zu dieser Sendung gibt es eine Website, cropfm.at, und jeder, der sie hört, wo auch immer, sollte sie auf jeden Fall mal besucht haben, denn dort findet man unter anderem zum Beispiel die Anmeldung für den Newsletter, man findet auch den Mail-Link, wenn man mir irgendwas mailen möchte. Freue ich mich natürlich, dann gibt es den Podcast, den RSS-Feed, das Archiv etc. und natürlich auch viele Hintergrundinformationen zu den Sendungen, oft auch Bilderseiten etc. Und die großartigen Coverbilder von Matthias Töpfer. Auch heute gibt's wieder eins und das verrät schon ein bisschen, wie die Figuren aussehen. Das sind nämlich zwei dieser Figuren. Oder vielleicht ist zweimal dieselbe, ich weiß es nicht. Und wie vielleicht diese Gründerinnen ausgesehen haben, dieser mutmaßlichen Zivilisation. Es wird spannend. Es geht um die geheime Unterwelt. Solve et Coagula, traditionelle und moderne Alchemie, Universalwissenschaft und Kunst zugleich, nämlich die der Transformation. Der Grundsatz Solve et Coagula, löse und verbinde, beschreibt einen Vorgang, in dem eine Substanz in ihre Einzelteile aufgelöst und diese auf einer höheren Ebene wieder zusammengesetzt und nutzbar gemacht werden. Und mehr dazu erfährt man auf einer Veranstaltung von Utopeon, hören dieser Sendung sicherlich jetzt schon, ein Begriff am 21. Mai, bei der auch Virko Kade und ein alter Bekannter, Torge Homolke, vortragen werden. Und Torge, er beschäftigt sich auch mit Alchemie, offensichtlich wird Anfang Juni auch ein weiteres Mal live zu Gast auf CropFM sein. Da sprechen wir dann über das Wesen der Alchemie und manch Irrglauben, der das Thema umgibt. Archäologen finden weitere Riesensteinkrüge in Indien. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist dieser Artikel erschienen. Gewaltige megalithische Steinkrüge, wie sie sich zu Hunderten auf Laos und Indonesien finden, stellen Archäologen und Archäologinnen von jeher vor ein Rätsel. Bislang ist jedoch nichts über deren Zweck, Sinn, Herkunft und Erschaffer bekannt. Jetzt haben australische Archäologen in Indien einen weiteren Fundort der rätselhaften Riesensteinkrüge ausfindig gemacht und mehr dazu auf grenzwissenschaft-aktuell.de, dem grenzwissenschaftlichen Blog von Andreas Müller, der auch in der letzten Sendung live zu Gast war. freue mich sehr, bei mir zu Gast ein weiteres Mal Ingrid und Heinrich Kusch. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüß dich, Tarek.
Hallo, grüß dich.
Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was man von dir hören, Ingrid. Aber ist okay. Der Heinrich spricht und du hältst die Energie hoch.
Richtig.
Genau, ja. Ja, ich glaube, das ist so. Freut mich wirklich sehr, dass wir diesen zweiten Teil dieser Sendung machen können. Der erste Teil hat viel Wirbel aufgelöst, viel Interesse vor allem, Faszination über das, was ihr gefunden habt und ja, auch wie, ich sage mal, ungezwungen ihr das interpretiert. Ja? Also ohne darauf zu schauen, was ist jetzt, was kann sein, ja, wie immer man das jetzt definieren werden, was kann nicht sein, sondern wo führt uns die Evidenz da eigentlich hin? Und das finde ich super. Man kennt euch inzwischen trotzdem, also ihr seid beide Höhlenforscherinnen und seit Jahrzehnten unterwegs in Asien und ganz viel natürlich auch in Österreich, in Europa. Und ihr habt dieses ganze Phänomen der Erdstelle vor allem erforscht und das hat euch dann immer weitergeführt. Und wohin euch das geführt hat, über das werden wir heute weitersprechen. Ich möchte auch auf die letzten 4 Sendungen hinweisen, die es schon gab, also zu den Büchern Tore zur Unterwelt, Versiegelte Unterwelt und Asiens Unterwelt gab es auch schon Sendungen und zu Geheimer Unterwelt ist das heute, wie gesagt, die zweite. Seid ihr euch, jetzt nur Interesse halber, diese Steinkrüge, diese riesigen, seid ihr auf solche Dinge auch gestoßen?
Ja schon, wir haben es also im Buch Asiens Unterwelt publiziert sogar.
Richtig, genau. Ja.
Das waren die ersten Publikationen über diese Steinkrüge in Indien.
Ah, okay.
Weil von Laos kennen wir es ja schon, aber die indischen haben wir schon publiziert, also mit Foto natürlich.
Ja. Ist ja ein bisschen lang her, aber stimmt, genau. In der Asiens Unterwelt findet man. Irgendeine Idee? Waren das Riesenbatterien?
Nein.
Was waren das?
Nein, sie haben seitwärts, also das sind riesige bis 3 Meter hohe Steinkrüge, teilweise mit einem Durchmesser von 1,5 Meter, 1 bis 1,5 Meter. Und die haben seitlich Aufhängungen. Also das heißt, da sind dann für irgendwelche Halterungen, also Einkerbungen gemacht, wo man diese tonnenschweren Krüge anheben konnte. Sie schauen aus, also wie beispielsweise bei uns in einem Stahlwerk eine Bessemerbirne, also die, wo irgendein flüssiges Metall drin ist, wo dann das ausgekippt wird. Ne? Aber nur zu dem Zweck waren die sicher nicht erschaffen worden, diese Krüge. Wir kennen es ja, wie gesagt, aus Laos auch, also auf dem Hochplateau oben. Wir kennen es aus China. Wir haben viele solche Steinkrüge weltweit verbreitert, auch im indonesischen Raum. Also ja, man muss eben das, auf Sulawesi beispielsweise gibt's hunderte solcher Steinkrüge, wunderschön mit Reliefverzierungen auf den Deckeln sind die angebracht und die stehen also bei Bodo, oben auf einer Hochfläche, wo auch Menhire und vor allem auch Steinfiguren sind. Steinfiguren, also die jenen der Osterinsel gleichen. Also die sind bis 4-5 Meter teilweise hoch, manche nur 3 Meter, aber das sind gewaltige Steinfiguren.
Also überall dieses Phänomen, dass man auf der ganzen Welt eigentlich sehr ähnliche Dinge dann auch findet, über Raum und Zeit verstreut eigentlich fast. Ne?
Ja, es ist erstaunlich, dass diese gerade die Megalithkulturen weltweit zu einem bestimmten, derzeit noch unbestimmten Zeitpunkt also erschaffen wurden und dann auch gewissermaßen dann platziert wurden an bestimmten Plätzen. Das geht also, Osterinsel ist einer der schönsten Bereiche, Beispiele beispielsweise, wo hunderte Figuren dort also an den Kraterhängern stehen. Diese Figuren sind bis 16 Meter, bis 20 Meter hoch teilweise. Ne? Und die haben 70, 80, 160 Tonnen. Das sind gewaltige, also wie man die bewegt hat, keine Ahnung. Wir können nur Vermutungen anstellen, spekulieren, aber mehr nicht.
Ja. Osterinsel, völlig irre Insel, ne? Also komplett abgeholzt.
Ja.
Und ja, wirklich seltsam. Eine Frage, die natürlich allen auch auf den Nägeln brennt. Das Buch Geheime Unterwelt. Gut, aber aus.
Ja, gut. Es ist derzeit, wurde es nicht nachgedruckt. Und die Angaben vom Verlag sind also, dass angeblich, ich sage jetzt angeblich, falsche Angaben drin enthalten sind. Wir haben dann diese drei Angaben bekommen, schriftlich.
Er hat sie nicht veröffentlicht. Also er schreibt zwar, es sind falsche Angaben drin, aber hat die nicht veröffentlicht.
Nein, das hat auch einen Grund, weil okay. Es ja Nebensächlichkeiten sind.
Ja, ja.
Und das hat mit dem Thema nichts zu tun. Also es sind absolute Nebensächlichkeiten, wobei zwei so und so schon lang eigentlich besprochen und erledigt sind. Und die dritte ist jetzt durch Russland, das braucht nur Bestätigung aus Russland, dann haben wir also auch diese Nebensächlichkeit erledigt.
Und dann habt ihr eigentlich auch die quasi Belege dafür vorgelegt, dass diese Datierungen von bestimmten Instituten durchgeführt wurden.
Na, das geht nicht um die Datierungen. Die werden da überhaupt nicht angesprochen. Denn die Untersuchungen des Hauptthemas sind so gesehen unangreifbar. Die sind ja von Universitäten belegt, nicht von uns.
Na, ich meine, ja, aber dann habt ihr die Belege von diesen Instituten.
Ja,
die,
eben, ja.
Das meine ja, ich. Ja. Mich hat zum Beispiel jemand angeschrieben, ja, also das Grazer Institut, auf dem die Datierungen gemacht worden seien, weiß nichts davon. Die Antwort ist?
Ja, in Graz, C14 meinst du
ja,
jetzt,
ja? Genau,
C14. C14-Datierungen werden in Graz nicht durchgeführt.
Ja, also natürlich wissen sie nichts davon. Außerdem, welches Institut soll nichts davon wissen, wenn die gar nicht durchgeführt werden? Also es sind dann halt auch solche Dinge, die dann aufkommen, die aber dann irgendwie hängen bleiben. Ja? Ich meine, man muss alles hinterfragen und kritisieren können. Ja, das ist einmal ganz klar. Sogar euch. Ja? Also das ist, also gerade, je besser die Wissenschaft, desto mehr muss sie eigentlich Fragen aushalten, meiner Meinung nach. Sie
schon,
lebt
ja.
davon.
Ja,
sie lebt
ja,
vom Hinterfragen. Ja. Ja? Sie lebt vom ständigen Hinterfragen des Status Quo.
Ja, aber unsere Untersuchungen von den Fremdwissenschaftlern unter Anführungszeichen, also das Wort Fremdwissenschaftler, also die nicht direkt mit uns mitgearbeitet haben, aber dann alle Auswertungen durchgeführt haben in anderen Instituten, ja, da sind viele Länder beteiligt daran. Und da geht es um Amerika, da geht es um Russland, da geht es um die Schweiz, da geht es um Deutschland, da geht es um England, also das ist aufgeteilt und diese Resultate wurden dort durchgeführt und sind auch richtig. Es gibt da, also was wissenschaftlich bearbeitet ist, muss auch wissenschaftlich anerkannt werden, weil sonst brauche ich nichts bearbeiten lassen.
Ja. Ja, genau. Also die Datierung ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt auch irgendwo der gesamten Thesen, die er aufstellt, ne? weil das eben so abstrus weit in der Vergangenheit liegt. Und dann aber natürlich gibt es auch diese seltsamen Eigenschaften, die ihr in diesen Gängen festgestellt habt. Aber vielleicht rollen wir das noch einmal von vorne auf. Also wie gesagt, ich empfehle jedem, der jetzt diese Sendung hört, dass er sich die zumindest drei vorhergehenden anhört, also Tore zur Unterwelt, versiegelte Unterwelt, geheime Unterwelt. Asiens Unterwelt war so ein bisschen ein Ausreißer, aber eben zum Beispiel das mit den Steinkrügen, das ich schon völlig verschwitzt habe, kommt dort schon drinnen vor. Also alle Sendungen sind faszinierend mit euch, definitiv. Man sollte sie alle anhören, aber wenn jetzt jemand nur diese Sendung hört und keine Ahnung habt, von was wir da eigentlich reden, kannst du das einmal...
Also zusammenfassen.
Zusammenfassen,
ja. Muss ich einmal sagen, dass meine Frau und ich seit rund über 50 Jahren zusammen sind. Und wir haben also begonnen mit der Höhlenforschung. Das heißt, wir sind in Karsthöhlen der näheren und weiteren Umgebung hier von Graz herumgezogen, haben also Höhlen gesucht, haben sie untersucht, haben sie vermessen, haben Berichte drüber geschrieben und natürlich auch als Publikationen. Das Ganze hat also eine sehr lange Anlaufstrecke. Ich selbst persönlich bin seit dem 6., 7. Lebensjahr in Höhlen unterwegs, weil wir haben unsere Höhlen direkt vor der Haustüre gehabt. Ich habe damals in der Sackstraße gewohnt und wir haben damals, das war noch die Nachkriegszeit, das war Besatzerzeit, da waren die Soldaten in Graz unterwegs, die Russen, die Franzosen, die Engländer. Und die haben uns auch unterstützt und geholfen. Und als kleine Buben sind wir halt dann durch jedes Gitter durch und auch in die Schlossbergstollen hinein. Und wer weiß, dass diese Gänge ja über 5 Kilometer lang sind, ja, haben wir dort uns schon ein großes Risiko eingegangen, weil damals hatten wir nur Fackeln und Kerzen zur Verfügung und keine Taschenlampen.
Entschuldigung, wo in der Sackstraße hast du gewohnt? Weil ich habe in der Sackstraße gewohnt als Kind.
Im 27er Haus.
Im 16er Haus.
Ah.
Ja. Also gegenüber vom Kaster. Es ist lustig. Das ist echt lustig.
Okay. Ja, gut, ja. Und ja, bei uns war die Tenne unterhalb, ne? Das war dann später in.
Ja, also da ganz am Ende, wo jetzt
ja,
diese ganz
am Ende, ja, ja.
Sackstraße ist im Zentrum von Graz eben also eine super Gasse, Straße. Ne?
Ja,
und whatever, mit Schlossberg und so weiter.
Ja, genau. Schlossberg war unser Spielplatz, ja, also zum Schrecken unserer Eltern. Ne?
Ja, also Stadtpark Schlossberg, das war mein Revier. Ne?
Weil da sind wir herumgeklettert, haben Höhlen geforscht, da gibt's kleine Höhlen, die heute noch von Einsiedlern bewohnt werden. Da gibt's also Einsiedler, die tatsächlich in diesen Höhlen leben.
Jetzt noch?
Ja, jetzt noch.
Weil es gab ja mal einen ganz berühmten Einsiedler, Macheus oder wie hieß der? Da gibt's ja noch eine Einsiedlerhöhle auch am Schlossberg.
Ja, das ist ein künstlich ausgemauerter Teil, ja, also neben dem Weg. Und dort hat er immer drin geschlafen. Ne? Und es hat dann noch zwei andere Felsüberhänge gegeben, wo auch Leute geschlafen haben, im Sommer natürlich nur. Aber dieser Einsiedler, der auf der Nordseite, lebt, über einen Sportplatz dort, der hat also auch im Winter dort gelebt.
Und der lebt jetzt noch da, weil ich gehe da immer spazieren, also ich habe jetzt schon lange.
Ja, jetzt war man nicht mehr dort in der Nähe. Also ich wüsste nicht, ob er jetzt noch dort lebt.
Aber es gibt ja da Höhle und dort findet man Decke und so weiter. Also da wohnt wer,
ja, stimmt. Ja, der wohnt jeden Tag dort, ja.
Okay.
Ja, und das waren halt unsere Spielplätze als kleine Kinder. Und dann natürlich hat sich das zum Hobby, zur Leidenschaft entwickelt. Und wir sind dann eben mit Schulkollegen eigentlich dann forschen gegangen. Und dann sind wir mit Fahrrad raufgefahren, also nach Beckau, also das ist 20 Kilometer von Graz entfernt, und haben gehört, dass es dort, also im Museum haben wir gesehen, also da hat es Steinbeile gegeben aus der großen Badelhöhle, also im Badelkram bei Beckau. Und ja, wir sind dort, heute dann haben wir uns aufgemacht, wir waren zu zweit, das war ein Freund von mir, der Rudi Schmetterer. Und wir sind dann in die Höhle hinein, hatten damals, das war schon eine große Errungenschaft, also in der Volksschule, wir hatten damals eine kleine Taschenlampe. Und die hat natürlich kaum ein Licht gegeben, aber wir sind trotzdem hinein. Und interessanterweise haben wir mit dieser Taschenlampe, heute weiß ich es, wo wir lang gegangen sind, den Tanzsaal erreicht. Der ist ungefähr längenmäßig 250 Meter vom Eingang entfernt. Und im Tanzsaal dann, große Halle, ist nicht der Tanzsaal, sondern das war die Löwenhalle, der Tanzsaal ist oberhalb, in der Löwenhalle dann ist uns das Licht ausgegangen. Und auf einmal war stockdunkel, wir haben keine Ahnung gehabt, was wir tun können. Wir haben nur gewusst, wir sind ständig also zur Löwenhalle durch die Pfeilergrotte bergauf gegangen. Also müssen wir schauen, dass wir bergab gehen. Ne? Und natürlich war von Gehen keine Rede, weil wenn es finster ist in der Höhle, dann ist es finster. Da kann man keinen Zentimeter weit sehen. Und dann haben wir uns am Bauch gelegt und haben dann versucht, also er hat sich an meinem Fuß angehalten und ich bin vorn so gekrochen, am Bauch gekrochen und habe immer gespürt, was ist vor mir, ist da ein Stein, ist da eine Kante, ist da irgendwas, und es hat Stunden gedauert, bis wir dann endlich irgendwann einmal dann das Tageslicht weit entfernt sehen konnten, weil da geht's durch die Bärenhalle dann hinunter, und da sind wir dann dem Licht nach. Natürlich waren wir, das Gewand war total zerrissen, wir haben ausgeschaut wie die Schweindl und dreckig waren wir. Und dann sind wir so auf dem Rad dann wieder nach Graz gefahren, natürlich mit großem Palaver dann zu Hause, ne? Wo war's denn und wieso schaut so aus, wieso ist das ganze Gewand zerrissen. Allerdings, das war das erste Ergebnis, aber es hat nicht lange gedauert. Eine Woche später waren wir dann wieder in der Badlhöhle und haben dann ganz einen Haufen Fackeln mitgenommen. Die hat's damals beim Sink, das war ein Spielwarengeschäft, zu kaufen.
Leider gibt's den nicht mehr, der war so super.
Ja, gegeben, und dann sind wir mit den Fackeln bewaffnet drauf und haben uns dann die Höhle also erschlossen und angeschaut. Also das war so ein Erlebnis, was wirklich ausschlaggebend war dann zur Erforschung von größeren Höhlen. Also, weil die Badlhöhle selbst ist, hat eine Vermessungslänge von 900 Meter, über 900 Meter. Dann kann man ungefähr sich vorstellen, wie schnell man dort auch also verunglücken kann. Mhm. Es hat dort auch Felswände, 4 Meter Wände gegeben drin, die also, wenn wir da runtergefallen wären, dann würden wir halt nicht mehr leben, wahrscheinlich.
Aber ihr wart hooked, wie man so schön sagen. Also, ihr wart, die Sucht war da.
Ja, die Sucht, Höhlensucht. Ja, ja. Und seitdem ist es dann nur mehr bergauf oder in unserem Fall dann bergab gegangen, weil wir unter die Erde hinein sind. Ja, und dann hat das Ganze, die Höhlenforschung, sich weiterentwickelt, indem wir eben dann auch zum Landesverein für Höhlenkunde in der Steiermark beigetreten sind und haben dort also jahrzehntelang, bis also seit dem, ich war damals zu jung noch zum Beitreten, und ich da war ich 14, da konnte ich dann erst beitreten, also im 61er Jahr bin ich dann Mitglied geworden, aber ich war schon 3 Jahre vorher, also seit dem 58er Jahr dort, und hab dann mit den alten Seniorenhöhlenforschern auch mitforschen können. Das waren ganz bekannte Namen wie der Johann Gangl oder der Bock, Hermann Bock, und auch noch viele andere, also bekannte Höhlenforscher der damaligen Zeit. Und ja, die haben uns eigentlich eingeschult und haben uns mehr oder minder das Rüstzeug mitgegeben, wie man wieder heil aus einer Höhle zurückkommt. Und das hat sich natürlich dann zu einer Leidenschaft entwickelt, die zuerst natürlich neben dem Beruf hergegangen ist, aber dann später dann natürlich zum Beruf wurde und zur Berufung, indem ich dann mit dem Studium dann natürlich auch das Ganze wissenschaftlich betreiben konnte. Und das hat uns, meiner Frau und mir, also sehr geholfen, weil wir dann auch über 35 Jahre in Asien unterwegs waren, jedes Jahr, und wochenlange Expeditionen unten unternommen haben, zum Teil also nur zu zweit.
Bienenangriffe, findet man alles in der Sendung Asiens Unterwelt, also ja, unglaubliche Dinge, die ihr da erlebt habt.
Ja, wir haben also dort wirklich auch teilweise internationale Expeditionen, waren wir Teilnehmer. Es ist immer unter die Erde gegangen. Warum? Weil auch dort, wie hier in Österreich, das meiste oder das Wichtigste, was wir an Überresten der Vergangenheit haben, sich in Höhlen befindet. Das ist nämlich die Höhlen sind die Museen der Menschheitsgeschichte. Und das konnten wir ja auch jetzt durch das Buch, also Geheime Unterwelt, mehr oder minder belegen, weil wir gerade in unterirdischen Räumen etwas gefunden haben, von dem wir uns nicht einmal annähernd vor 10 Jahren etwas vorstellen konnten. Weil ich meine, das ist weit über unser Begriffsvermögen gegangen, eine Überreste einer alten Kultur zu finden, die mit großer Wahrscheinlichkeit vor weit über 60.000 Jahren hier in Österreich ihren Platz gehabt hat. Eine Zivilisation, die allerdings unter der Erde zu finden ist und nicht auf der Erdoberfläche. Vielleicht gibt es in Österreich noch Bauten, die aus diesem Zeitraum stammen, aber wir kennen zurzeit keine. Wir haben also in der Steiermark beispielsweise Steinpyramiden, kleinere, die sind nur so 5 Meter hoch, aber schöne Pyramidenbauten. Da gibt's einen ganzen Hang voll mit solchen Pyramiden. Also es gibt schon Überreste aus der Megalithzeit. Wir glauben also, dass das um 10.000, 12.000 vor heute ist. Und wir können allerdings nur eine Altersangabe machen, wenn wir etwas datieren. Und wenn wir Bauten oder Mauern oder sonst was finden und die sehen und aufnehmen, dokumentieren, kartografieren, so ist immer wichtig zu sagen, also diese Bauten können aus dem Megalithikum stammen, aber es gibt keinen Garantieschein dafür, dass sie aus dem Megalithikum stammen. Das heißt, nur das, was datiert ist, das kann man auch mit einem Alter benennen. Alles andere wäre nur Vermutung oder im schlechtesten Fall eine Spekulation.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal jetzt dann konkret auf auch das Thema dieses Buches ein bisschen noch hinkommen, also Erdstallforschung und wie euch das dann nach Klosterneuburg geführt hat.
Ja, ich war ja 2 Jahrzehnte an der Karl-Franzens-Universität als Lehrbeauftragter und bin mit meinen Studenten, habe ich beispielsweise Höhlengrabungen durchgeführt. Also Leergrabungen nennt man sowas, wo Ausgrabungsarbeiten, archäologische Untersuchungen stattgefunden haben. Auch haben wir immer, damals war es noch möglich, Exkursionen in Höhlen gemacht mit den Studenten, um ihnen prähistorische Fundplätze zu zeigen, beispielsweise Rebulusthöhle, Badelhöhle, große Badelhöhle und oder Bäckerwandhöhlen, waren wir auch im Zigeunerloch, also bei Köflach waren wir ebenfalls, also mit solchen Touren. Und das war natürlich etwas, wo man den Studenten das näher bringen konnte. Weil die haben dann nicht nur ein Foto gesehen bei einer Vorlesung, sondern sie haben das auch selbst erlebt, wie man zu diesen Höhlen hinaufkommt, wie man die Hänge runterrutscht oder auch nicht. Und ja, das ist das Erlebnis, was da mitwirkt, um entweder etwas auszulösen, dass man sich mehr dafür interessiert oder dass man sagt, na, also das ist nicht meines und da lasse ich lieber die Finger davon.
Ich gehöre wahrscheinlich eher zu denen. Ich hatte die Ehre, mit dir einmal Höhlen zu besuchen, aber weiß nicht, ob das jetzt wirklich sowas für mich wäre. Also große Bewunderung für das, was ihr da seit Jahrzehnten macht. Unglaublich.
Ja, auf jeden Fall ging es dann weiter, indem wir bestimmte Objekte, und zwar dann die Erdstelle, untersucht haben. Und da sind wir eben auf gewisse Dinge gestoßen. Das war also mit dem Plan beispielsweise, mit dem Fundamental- und Grundlinienplan aus Vorau, der uns mehr oder minder gezeigt wurde im Stift Vorau. Und das waren natürlich schon die ersten Ansätze, wo wir gemerkt haben und auch natürlich durch die Fragen der Studenten, die immer wieder also gefragt haben, ja wieso schauen die Erdstelle so aus und nicht anders? Welchen Zweck erfüllen sie? Den Zweck wissen wir teilweise heute auch noch nicht ganz. Wir wissen sehr viel schon darüber, aber nicht alles. Denn generell werden Erdstelle eingestuft, also in unterirdische Räume oder unterirdische Anlagen, die im Mittelalter mehr oder minder entstanden sind und als Zufluchts-, Depotraum, Kultraum oder sonstiges gedient haben sollen. Diese Zweckzuweisungen sind meines Erachtens falsch. Nicht immer anwendbar, sagen wir so. Falsch ist ein kräftiger Ausdruck, der nicht immer also verwendbar ist. Gerade also im wissenschaftlichen Denken sollte man solche Worte meiden. und weil ja das immer Verwirrung bringt. Ich glaube, dass Daten und Fakten das Einzige ist, was zählt, auch in der Wissenschaft, auch in der Forschung. Und da sind wir auf Dinge gestoßen. Also zuerst waren beim Bundesdenkmalamt in Graz 3 solcher Erdställe bekannt, registriert. Es hat dann noch einige, vierte und fünfte Bericht war dann noch vorhanden über Einbrüche, Straßeneinbrüche, wo es dann unterirdische Gänge gegeben hat, die verfüllt waren. Und wir haben gesagt, na gut, ich meine, warum gibt's in Niederösterreich so viele hunderte Erdställe und unterirdische Anlagen, Stollen, und warum gibt's in der Steiermark nichts? Und dann begannen wir einfach zu forschen. Und das hat dann eine Lawine ausgelöst, die, also wo wir innerhalb von 10 Jahren dann von 3 registrierten Erdstellen auf 800, aber nicht Erdstelle gekommen sind, sondern das sind unterirdische Anlagen. Ich bezeichne auch die Erdstelle jetzt als unterirdische Anlagen, weil der Name Erdstall ist ja auch nicht falsch, aber ist nicht richtig. Das ist eine Bezeichnung, die eben aus dem auslaufenden Mittelalter stammt, wo in einem Dokument eine Stelle in der Erde beschrieben wird. Und das wäre natürlich, das ist der Grund, warum man dann Erdstall gesagt hat. Es hat mit einem Stall auch nichts zu tun, ne? Also das ist die Stelle in der Erde. Allerdings, im mittelalterlichen, also Schriftstücken, steht, dass diese Erdstelle, die wir heute Erdstelle bezeichnen, dass diese Schratteln genannt wurden. Und diese Schratteln waren eben diese unterirdischen Anlagen, die im Mittelalter noch von großer Bedeutung waren, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllten. Den Zweck, den wir schon kurz erwähnt haben bei den letzten Sendungen. Das heißt, da geht's also laut kirchlichen Unterlagen um ein Phänomen, das nur in derzeit noch nicht veränderten Erdstallanlagen aufscheinen kann. Das heißt, dass sich Materie in diesen Erdstellen auflösen kann und zu einem anderen Ort dann überleiten kann. Es geht hier um Gesteinsfrequenzen, und zwar nicht jeder Erdstall ist im Gestein, das muss man auch dazu sagen. Aber das Wichtige an dem Ganzen ist, auch wenn Sandstein wäre, Erdstallanlage im Sandstein, es gibt dort Quarzkristalle. Und dieser Quarz hat eine bestimmte Funktion, eine energetische Funktion. Und diese Funktion kann durch die Räumlichkeit, die Schaffung der Räumlichkeiten von solchen Anlagen, kann die bestimmte Funktionen ausüben. Das heißt, es können durch die Raumform, durch die Gesamtanlage, es sind ja auch Schlupfe drin, also das sind Engstellen, da können sich Energiefelder bilden. Das klingt jetzt übertrieben vielleicht, aber da können sich Energiefelder bilden, die Materie auflösen können. Und das wurde ja auch vom Herrn Dr. Wolfgang Neugebauer rein durchgeführt auch, der ja im Jahr 2000 solche Experimente in Kritzendorf unternommen hat und sich von Kritzendorf aus dann Richtung Rubland hier, also in der Steiermark, das ist der Rahmenwaldkogel, dorthin gebeamt hat und mit seinem Freund, ne? Und er wollte das ja dann auch mehr oder minder der Presse bekannt geben, dass es eben eine Technik gibt, eine alte Technik, die auch eben die Kirche wusste davon, weil da gibt's ja eigene Karten, da gibt's ein europäisches Kartenwerk, das wurde in Klosterneuburg gelagert, ist natürlich jetzt nicht mehr dort. Und da waren die ganzen energetischen Verbindungen von ganz Europa drauf vermerkt. Und es gibt solche Karten, also eine Zeichnung gibt's, da hat's dann auch auf der Regersburg gegeben, wo die Flugrouten der Hexen also eingezeichnet waren, ne? Und diese Karte ist aufgrund dieses Kartenwerks erstellt worden für die Ausstellung, für die Hexenausstellung, weil eine der Detailkarten von der Kirche damals für die Verurteilung von Hexen in Feldbach verwendet worden ist. Und man hat also diese Karte, das auf der Regersburg, das war eine josephinische Karte, also wesentlich später, und die hat dann mehr oder minder, hat man dann das grafisch dargestellt, wie die Flugrouten von welchen unterirdischen Anlagen das weggegangen ist und wo man auch wieder zurückkommen konnte. Weil es geht immer nur in eine Richtung. Man kann da nicht hin und her sich transportieren, sondern es ist eigentlich immer eine Richtung vorgegeben, wo man nicht, also wir haben ein Beispiel eben in dem Geheime Unterwelt im Buch drin, das einer Frau passiert ist, als er Kind war in Klosterneuburg. Die ist angeblich, ich sage angeblich, weil ich kann das nicht überprüfen, die Dame hat zu dem Zeitpunkt, wo sie es niedergeschrieben hat, noch gelebt und ist, soviel ich weiß, jetzt schon verstorben. Als Kind ist sie dort, die Adresse ist sogar eingetragen, nur das Haus gibt's nicht mehr. Da ist in einen Keller, in einen Gang hineingegangen und kam dann, also ihr ist schwindlig geworden und sie sah dann also am Gangende ein Licht hereinscheinen und wie sie auf das Licht zugeht, sieht sie das, also das an Stufen raufgegangen, sieht sie oben also einen Spalt, wo Sonnenlicht war und da hat sie versucht, die Steinplatte, das war eine Steinplatte, aufzuheben und ist dann bei einem Marterl rausgekommen, das in der Nähe vom Großmogel war. Also der Großmogel, das ist ein keltischer Bereich, also ein Grabhügel, ein sehr großer Grabhügel in Niederösterreich. Und das liegt ungefähr zwischen 50 und 60 Kilometer von Klosterneuburg entfernt. Sie hat sich dann nichts sagen getraut, aber hat Schwierigkeiten gehabt, das hat sie erzählt, da beim Heimkommen, weil damals hat es noch nicht so einen Verkehr gegeben wie heute. Und sie hat dann also über einen halben Tag benötigt mit Fuhrwerken und was ich, also sie hat halt überall gebettelt, dass sie wieder nach Klosterneuburg kommen kann. Ne? Also man sieht, da gibt es schon Dinge, die wir nicht kennen. Also wo unsere Fantasie oft nicht einmal ausreicht, das zu begreifen. Denn es sind Dinge, die, ja, jeder würde sagen, entweder man ist ein Spinner, wenn man sowas überhaupt laut ausspricht, oder das gibt es nicht. Ne? Und es gibt aber diese Dinge und wir haben also sehr viel Hilfestellung teilweise von der Kirche bekommen, von Mitarbeitern der Kirche. Also das waren auch Jesuiten, die also uns unterstützt haben und dann einfach die Wahrheit gesagt haben.
Also ja, wir haben ja auch den
Dr. Röhrig.
Den Dr. Röhrig angesprochen. In der letzten Sendung gab es dann sogar einen Anrufer, der den Dr. Röhrig kannte.
Ja, persönlich
kannte. Also inzwischen schon leider verstorben. Und die haben euch dann wirklich weitere Informationen über das gegeben und haben euch dann auch irgendwo weitergeleitet in eurer Forschung, oder? Also ohne diese, ich sag fast, Anleitung wärt ihr
ja, es war wie
nicht so weit gekommen.
Ja, ne? War wie ein Puzzle. Ne? Ja. Also man bekommt irgendwo ein Stück und dann kommt noch ein Stückchen dazu und noch. Und das ergibt dann irgendwann einmal ein Bild, mit dem man zuerst nichts anfangen kann. Warum? Weil noch so viele Teilchen fehlen. Und erst dann, wenn es voll wird langsam, erkennt man das eine oder andere und kann natürlich dann auch Rückschlüsse ziehen. Wobei man auch hier immer aufpassen muss, denn es gibt ja auch sehr viele Fehlinformationen. Das heißt, es gibt immer Leute, die wichtig sein wollen und die dann Fehlinformationen verbreiten, wo man natürlich dann mehr oder minder nicht weiterkommt. Aber das selektiert sich von selbst interessanterweise aus und man kommt dann wirklich auf eine sehr schöne, gerade Bahn. Und ich denke nur an Dr. Lothar Wanke, der, mit dem wir in Indien mehrmals unterwegs waren, bei Großexpeditionen, der hat immer gesagt, die Wissenschaft ist wie eine Autobahn. Du fährst im Finstern, also in der Nacht auf einer Autobahn, siehst rechts und links die Abzweigungen. Du hast aber nur ein Ziel vorm Auge, das heißt, das ist am Ende der Autobahn. Aber wenn du nicht abfährst von der Autobahn, wirst du nie ein Wissen bekommen. Denn gerade in der Wissenschaft ist es so, dass man sich verzweigen muss. Man muss mehrere Fachbereiche angreifen, mehr oder minder, und schauen, dass man dort sich weiterbildet. Weil da, um das geht's ja letztendlich. Es geht um die Entwicklung der Fantasie, der menschlichen Fantasie. Forschung kann nur durch Fantasie leben, aber nie nur mit Dogmen, wo vorgeschrieben ist das und das ist das. Und weil wir sehen es ja überall in der Wissenschaft, auch heute, mehr denn je, dass alte Dogmen, alles, was früher war, auf einmal nicht mehr, das existiert nicht mehr. Es ändert sich was, Gott sei Dank. Und das ist ja Forschung.
Ja, mittlerweile wackelt sogar das Standardmodell der Physik, wie ich heute gehört habe. Also man hat irgendwie ein Teilchen entdeckt, das zu schwer ist, ja, Übergewicht sogar bei superatomaren Teilchen jetzt. Und ja, also das, was du sagst, finde ich sehr interessant. Es ist sehr oft der Beifang einer wissenschaftlichen Arbeit, der dann in wirklich interessante Dinge führt. Also mir fällt jetzt gerade natürlich kein Beispiel ein, aber sehr oft ist es doch so gewesen, dass man wollte irgendwas erforschen und ist dann zufällig über was gestolpert und das war dann eigentlich die große neue Erkenntnis.
Ja, sicher, ja. Das ist, wenn man nicht die Abzweigungen nimmt und nicht dort nachschaut, wo es hingeht, wird man nie was erfahren.
Ja, also man muss die Abzweigung, man muss die,
ja,
man, die Ausfahrt nehmen. Irgendwann.
Die Ausfahrt nehmen, ja. Egal, zu welcher man sich entscheidet, ne, letztendlich.
Kloster Neuburg ist irgendwie so ein Zentrum von dem Ganzen. Also da ist eigentlich die Hauptfundstelle, die 12 Apostel.
Zeche,
die wir in der letzten Sendung auch schon sehr ausführlich besprochen haben, die riesengroß ist, wo erst 3% überhaupt bekannt sind, die völlig verfüllt war, also die verfüllt wurde und
verfüllt wurde, ja,
mit einem unglaublichen Aufwand freigelegt wurde.
Ja, man muss sich vorstellen, also wer Kloster Neuburg kennt, der wird mir recht geben. Kloster Neuburg ist eine Stadt im Grunde genommen am Rande von Wien. Die Grenzen schließen aneinander an und ist eine wunderschöne alte Stadt, historischer Kern, niedere Häuser und also oben das Stiftkloster Neuburg, ist natürlich ein fantastisches Stift. Und aber das, was man dort nicht sieht in Kloster Neuburg, das sind die unterirdischen Anlagen, die sich dort befinden. Und zwar mehr, als wir uns je vorstellen konnten. Und die 12 Apostelzeche ist laut Dr. Röhrig eine Räumlichkeit, sagen wir so, also unterirdische Hohlräume, die 42.000 Quadratmeter Fläche haben. Das Ganze ist in 3 Etagen aufgeteilt und wir haben also da pro Etage 14.000 Quadratmeter und das ist natürlich etwas, was interessant ist, denn die erste Etage wurde im Jahre 1580 vom Kloster selbst, also von der Kirche selbst, verschlossen. Man gab dort also ein Schreiben heraus, dass also die 12 Apostelzeche, so wurde der ganze Bereich genannt, also mehr oder minder zu verfüllen wäre, weil man die Zugänge zur Erde oder die Zugänge zur Unterwelt verfüllen soll oder muss. Und das dauerte über 9 Jahre dort. Man hat dort wirklich hunderttausende Tonnen an Material hineingetragen und hineingeschüttet. Man hat ja oft auch die Decken durchgeschlagen von oben, weil die 12 Apostelzeche ist in einem Gesteinskörper drin. Das ist nichts Erbautes. Die Einbauten wurden erst später dann gemacht. Aber die Anlage selbst wurde, und das können wir beweisen, vor über 60.000 Jahren aus dem Fels herausgeschremmt.
Wahnsinn, wir haben übrigens einen Anrufer. Sollen wir den vielleicht kurz reinnehmen? Wir haben schon jetzt einen Anrufer.
Aha, gut, ja, warum nicht, ja.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe eine Frage, wo es jetzt gerade um das Thema der Jesuiten ging. Das habe ich mir bei der letzten Sendung schon, wurde ich da hellhörig, wo es auch um dieses Detail ging. Ich habe jetzt die Bilder aus dem Buch noch nicht gesehen, weil das Buch ja vergriffen ist, wo es um diese drei Finger oder vier Finger Details geht von diesen Wesen.
Ja.
Und da ist es so, dass ich weiß nicht, ob das Signum Marano dem Herrn Kusch vielleicht ein Begriff ist.
Nein.
Nein, also das ist eben so ein Handzeichen, was auch vielen alten Porträts auftaucht, also was eben auch mit den Jesuiten in Verbindung
gebracht. Ich weiß schon, was Sie meinen, ja.
Ach so, das sagt Ihnen doch was.
Ja, ja. Doch, ja.
Also dieses Handzeichen und da, also da wurde schon viel gerätselt, worum es da geht bei diesem Handzeichen, weil das eben auch schon seit Jahrhunderten, sogar seit, ich habe das mal auch so ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass das schon, also so irgendwie 800 nach Christus in der Hagia Sophia auf diesen Ikonen, immer bei solchen Madonnen, Bildnissen wird eben tritt es auf und aber eben auch jetzt, wenn man jetzt den der Gründer des Jesuitenordens, das ist ja der Ignatius Loyola, und der zum Beispiel auch auf all seinen Porträts zeigt er eben auch immer dieses Handzeichen, und da wurde eben schon viel gerätselt, was es damit auf sich haben könnte. Und ich habe an einer Stelle eben auch schon mal gelesen, dass das vielleicht irgendwie so in Richtung außerirdischen Erkennungsmerkmal oder Wiedererkennungsmerkmal geht, oder dass die sich damit irgendwie
verständlich gemacht haben, oder? Ja.
Secret Handshake.
Okay. Ja, sowas, ja, also es steht auch in Kontext mit der Freimaurerei, interessanterweise. Also da gibt es auch zum Beispiel so eine Postkarte oder so eine Eintrittskarte, wo steht irgendwie so gezeichnet und dann Are You a Mason? Und dann so eine Figur, die halt auch dieses Zeichen zeigt. Und also auch zum Beispiel der Papst Franziskus, das ist ja der erste Jesuitenpapst der Geschichte, der das eben auch sehr prominent immer wieder gezeigt hat, dieses Zeichen. Oder auch Emmanuel Macron, das ist ja auch ausgebildet bei einer Jesuitenschule.
Wo ist jetzt der Zusammenhang? Okay, genau, es ist interessant, aber was ist jetzt eigentlich die Frage im Kontext von dem Thema?
Genau, die Frage ist eben, ob das halt ein Begriff ist. Und also Signum Marano war jetzt dem Herrn Kusch kein Begriff, aber wohl dieses Handzeichen. Und da wollte ich eben halt auch so ein paar Hinweise mal geben, weil ich das eben vor einer Weile schon mal mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und weil das halt immer noch ein Rätsel ist, so in der, auch in der Kunstgeschichte, was dieses Zeichen nun wirklich bedeutet. Und weil das, weil die Geschichte mit den Erdstellen und weil es da eben die Hinweise von den Jesuiten eben gab an den Professor Kusch.
Ich versuch jetzt einmal, das mehr oder minder in eine Bahn zu bringen.
Ja.
Wenn wir jetzt diese speziellen drei Finger, diese ansprechen und auch denken, also dass das unter Umständen auch Außerirdische sein könnten, die ja immer mit drei Fingern dargestellt werden. Aber
ja.
Ich weiß es nicht. Also da bin ich nicht der richtige Mann dafür. Wir müssen vorsichtig sein, gerade bei Zeichen, bei Geheimzeichen, also von Orden oder Bünden. Da gibt's natürlich Dinge, die von selbst entstanden sind, also die nicht irgendwo abgeschaut wurden, oder aber sie könnten eine symbolische Bedeutung haben, sehr wohl. Allerdings, ob man hier etwas hinein interpretieren kann oder nicht. Also da traue ich mir keine Aussage zu. Zumal wir ja bei unseren Wesenheiten, die wir hier gefunden haben in Figurenform, ja drei oder vier Finger haben. Ne? Es gibt ja Darstellungen mit drei Fingern und es gibt Darstellungen mit vier Fingern. Was jetzt wirklich da stimmt oder nicht, wissen wir auch nicht, leider.
Also vielleicht das Handzeichen der Wissenden, oder? Der Wissenden um die Unterwelt. Ne? Also ich nehme an, in diese Richtung geht deine Frage.
Genau, ja, und was mich jetzt auch darauf nochmal vorhin gebracht hatte, dass ich mir den Vortrag angeschaut hatte von Herrn Kusch, wo da auf diesem ein Objekt dieses M so rauf geschnitzt war. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches, ob das auf dem Stein war. Nee, ich glaube so eine Kiste oder so ein Stein, ich weiß es nicht mehr genau.
Ein Stein, ja.
Ja, und eben, also dieses Handzeichen, das wohl auch irgendwie ein M darstellen soll. Also das ist jetzt eben weit hergeholt vielleicht, aber eben weil eben der Zusammenhang mit den Jesuiten irgendwo zu bestehen scheint, fand ich das mal interessant auf jeden Fall anzumerken, aber
ja, das M-Zeichen, das ja in allen Mittelmeerraumkulturen vorhanden ist beispielsweise, und auch in der Wincher, die Wincher-Schrift, also die wir ja dort gefunden haben in der 12 Apostelzeche, die hat ja sehr oft dieses M enthalten in den über 700 Schriftzeichen. Allerdings können wir derzeit noch nicht diese Schrift übersetzen. Sie hat sich jetzt erstmals als Schrift selbst deklariert, weil wir die großen Steinplatten gefunden haben, die also zum Teil also graviert waren auf einer Seite mit Darstellungen und auf der Rückseite dann mit der Wincher Schrift, also der Donauschrift versehen ist. Und zwar so zeilenmäßig, dass wir von einer Schrift sprechen können. Bisher ist ja diese Schrift nicht als Schrift anerkannt worden von der Wissenschaft, weil diese Schriftzeichen nur auf Einzelfundstücken waren, auf Steinen, auf Knochen, auf Keramiken waren diese Schriftzeichen oben und haben wahrscheinlich das beschrieben, was da dargestellt wurde. Nur niemand konnte es bis jetzt übersetzen, weil wir ja nicht wissen, wie das Ganze, also hat eine Formulierung, eine Lautformulierung, diese Zeichen, gibt's das? Könnten das, ich meine rein theoretisch, ich habe einen sehr interessanten Bericht gelesen, wo man gesagt hat, ja, das könnte auch eine gesungene Schrift sein. Die Lautgebung für Schriftzeichen wäre natürlich möglich, allerdings stecken da so viele Möglichkeiten und Variationen drin, also dass man sich da eher verzettelt, wenn man schnell, so wie jetzt, etwas erklären möchte und es aber nicht erklären kann, weil man das Wissen um diese Schrift nicht hat.
Wie hat denn das Handzeichen ausgeschaut? Das fragt nämlich jemand und das ist in der Tat eine interessante Frage. Kann man das irgendwie beschreiben ein bisschen?
Finger, ja, also das ist eben eine ausgestreckte Hand, wo der Mittelfinger und der Ringfinger verbunden ist und die anderen Zeige- und kleiner Finger so abgespreizt sind, sodass es eben so ein M bildet. Und
aber ist das ein Spock-Zeichen?
Moment. Nee, dieses Spock-Zeichen, das ist noch das Zeige- und der Mittelfinger verbunden.
Ja. Also der Mittelfinger und der
Ringfinger,
die sind zusammen und die anderen, okay.
Genau. Und was jetzt noch eine Anmerkung, gerade wegen der Lautschrift. Also ich habe da auch mal was gelesen, dass das M eben vielleicht auch sowas im Zusammenhang mit so Gesang oder also stehen kann. Da musste ich jetzt daran denken, dass es ja auch, dass ihr darüber gesprochen habt in der letzten Sendung, dass bei diesen Teleportationsmechanismen auch so ein Gesang oder vielleicht auch so ein Summen erzeugt wird, auch von menschlichen
Stimmen, das ist möglich, ja.
Ja, und ja, das fiel mir jetzt nur noch
gerade. Sind diese Stimmen eigentlich, initiieren sie diesen Vorgang, wie auch immer der funktioniert, oder ist das eine Begleiterscheinung?
Die Stimmen müssen auf die Gesteinsfrequenz angewandt werden. Das heißt, man muss den genauen Ton kennen und dieser Ton muss in Intervallen immer wiederholt werden. Nur das löst dann diese Energiefelder aus, die also in den Hohlräumen entstehen.
Wie ist das aber dann diesem jungen Mädchen passiert? Die hat ja, wie hat die das zufällig auslösen können? Hast du da irgendeine Idee? Wenn ja, das jetzt wirklich, wenn die jetzt wirklich auch.
Ja, sie hat gesagt, also sie hat Angst gehabt und hat gesungen.
In der
Reingehen, also in dem Gang.
Okay.
Also das, keine Ahnung. Also,
ist das schräg, okay. Okay.
Aber wir haben ja den Bericht also von Vorau beispielsweise, von der alten Dame, die mir das nach dem Vortrag, also im Stift habe ich einen Vortrag gehalten, und die ist dann zu mir gekommen, die war über 80 Jahre alt und hat erzählt, also dass sie mit dem Messner, wie die Deutschen gekommen sind, haben sie die ganzen Wertgegenstände am Masenberg versteckt oben. Und da ist sie mit dem Messner dann, also in, von der Küche aus, und das haben wir auch gesehen, dass da runtergeht, von der Küche aus in einen unterirdischen Gang mit den schweren Säcken, zwei Säcke haben sie gehabt. Das Mädchen hat den einen Sack nachgezogen, der Messner hat seinen getragen und sind in einen Gang hinein. Und nach einer kurzen Zeit, hat sie gesagt, hat man vorne, wie eben gerade berichtet, vorne ein Licht gesehen. Und sie sind dann also am Hang herausgekommen, am Masenberg oben. Und das war nur ein kleines Loch, das hat der Messner erweitern müssen, dann sind sie raus auf den Hang und dort hat der Messner dann die Stücke vergraben. Und sie mussten allerdings dann wieder zu Fuß zum Stift zurück, das waren mehrere Kilometer, die sie zurückgehen mussten und sind erst später am Abend dann wieder ins Stift gekommen.
Weil nur immer eine Richtung, ja?
Ja.
Lieber Anrufer, vielen Dank für deine Frage.
Ja? Das habe ich vergessen, wenn ich noch darf. Und da eine Frage, und zwar jetzt noch mit dem Athanasius Kircher. Ich glaube, da gibt es auch so einen Zusammenhang, weil der auch so eine Weltkarten gezeichnet hat, auf denen so eine Art vernetzte Unterwelt dargestellt wird. Der ja auch ein sehr berühmter Jesuit war oder auch genannt wird der letzte Mann oder der letzte, der alles wusste oder so ähnlich. Und von dem gibt es zum Beispiel auch so eine Zeichnung, auf der da dann eine Frau dargestellt hat, die so einen Stab in der Hand hält, wo dann am Ende vom Stab eben auch diese Hand dargestellt ist, die dieses Zeichen macht. Mhm. Und ich meine, dass ich jetzt in, ich glaube, kann das sein, dass die Herr Kusch dort über den Athanasius Kircher auch etwas erwähnt haben in einem ihrer Bücher?
Es könnte sein. Also im Moment weiß ich es nicht, aber ich habe schon zu viel geschrieben. Ja. Und also es kann schon sein, dass ich etwas erwähnt habe davon.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Anruf.
Gern.
Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Im Chat wurde auch die Frage gestellt nach Harald Hamann. Im Zusammenhang mit der Winchester-Schrift.
Ja.
Hast du dich mit... Sagt mir nichts. Also.
Hamann sagt mir sehr viel, weil er hat sich eigentlich, ich habe ihn auch erwähnt und ein Zitat von ihm im Buch drin.
Ah, ja, ja.
Ja, weil okay. Er hat sich jahrelang mit der Winchester-Schrift beschäftigt und zu einem Zeitpunkt, wo diese Schrifttafeln ja noch nicht bekannt waren. Und der Herr Hamann ist ein Spezialist, was Winchester-Schrift betrifft und auch die Donaukultur. Also er ist wirklich ein fähiger Mann, aber wie gesagt, Übersetzung gibt's derzeit von der Winchester noch keine. Also man kann diese Texte beispielsweise nicht transkribieren. Das geht noch nicht. Ich meine, es hat mehrere Menschen oder Leute gegeben, die sich auch an mich gewandt haben, die gesagt haben, ja, sie können alles übersetzen, aber im Endeffekt ist nichts gelungen. Das Problem, was wir haben bei der Winchester-Schrift ist, wir kennen ja noch nicht einmal alle Zeichen. Weil es war das Lustige jetzt, dass jemand gesagt hat, ja, die Tafeln, die Schrifttafeln, die können nicht echt sein, weil da sind Zeichen oben, die gibt's in der Winchester-Schrift nicht. Ja, ich meine, wir stehen in der Forschung am Anfang und nicht am Ende. Also bei der Forschung ist es so, je nach Forschungsstand kann man Resultate erzielen oder auch nicht. Ist der Forschungsstand also auf einem unteren Level nur durch einige Funde belegt, dann wird niemand etwas herausfinden können. wir haben jetzt die erste Möglichkeit, anhand dieser Schriftzeilen überhaupt Texte vor uns zu haben, während diese Inschriften auf Steinen, auf Bein, also auf Knochen oder auf Keramiken ja nur Teile wiedergeben. Und da kann man nicht sagen, ja, das bedeutet jetzt das oder das. Oder also man muss das ja auch belegen können. Ich habe ja auch Sprachen gelernt, ich habe die Keilschrift gelernt, ich habe die Hieroglyphen gelernt, aber nur trotzdem kann ich es nicht lesen. Weil, also da brauchst Übung, da brauchst jahrelange Übung, dass du das Ganze in einem durch, und wer einmal diese ganzen Übersetzungsbücher angeschaut hat, also gerade bei der Keilschrift, wie viele Möglichkeiten ein einzelnes Zeichen hat, das geht ja dann nur im Zusammenhang mit dem mit der Textfolge, dass man da das Richtige dann hinzufügt. Also, und genauso könnte ich es mir vorstellen bei der Windscherschrift, dass das ja alles einen Zusammenhang ergeben muss, also einen Sinn ergeben muss, weil sonst ist ja Schrift uninteressant. Aber das würde auch bedeuten, dass es die älteste Schrift der Welt ist, die wir da haben, weil die Tafeln lagen am Boden, am Felsboden unter dem Versturz. Und der Versturz ist vor über 60.000 Jahren da von der Decke heruntergekracht. Es ist ja viel kaputt geworden dabei, ne? Aber die letzten, die noch erhalten geblieben sind, das bedeutet auch, dass diese Schrifttafeln über 60.000 Jahre alt sein müssen.
Und das erklären wir auch alles in der vorigen Sendung. Also überhaupt die vorige Sendung ist sicher sehr wichtig zu hören, weil wir nicht alles noch einmal wiederholen werden heute, aber die logische Schlusskette, wie du dann zu dieser Datierung kommst, sie ist ja teilweise auch indirekt datiert, ne, über den Fundort, das alles erklären wir recht gut in der Folgensendung, aber werden wir heute auch noch mal eingehen. Und wir haben schon wieder einen Anrufer, den würde ich jetzt noch reinnehmen und nach dem würde ich dann sagen, dass wir vielleicht ein bisschen warten bis zum Ende der Sendung, aber es gibt einfach so viele Fragen von den Leuten. Hallo, lieber Anrufer, du bist jetzt on air. Möchtest du was sagen auch? Oh. Nein, er sagt nichts. Okay. Der Hauptfundort ist die 12 Apostelzeche. Ich bin immer versucht, Kapelle zu sagen. Die 12 Apostelzeche unter Kloster Neuburg. Riesige Anlage, ich glaube 42.000 Quadratmeter, unglaublich. Und nur, du hast vorher schon beschrieben, wie das verfüllt wurde und dass einfach erst 3% überhaupt freigelegt wurde. Also was da allein noch schlummert, ist eigentlich ein Wahnsinn. Die Dinge, die ihr schon gefunden habt, sind die irgendwo ausgestellt?
Nein, noch nicht. Also es sind Teile davon ausgestellt. Eben der Besitzer hat unten in der 12 Apostelzeche ein kleines Museum und da hat er Teile davon ausgestellt. Allerdings wird dann eine Ausstellung wahrscheinlich ja in der nächsten Zeit einmal kommen.
Okay. Weißt du schon wo? Weil das ist ja ein Riesending, ne, eigentlich.
Na, wenn dann schon dort was gefunden wurde, in der 12 Apostelzeche. Ne?
Dort dann, okay.
Na gut, das sind ja riesige Räume.
Ja, ja.
Das ist ja nicht klein. Also.
Ja, könnte ja auch in irgendeinem Museum sein oder so. Aber wird das dann privat organisiert? Oder?
Das ist privat dann, aha. Ja.
Offizielle wissenschaftliche Institute, interessieren sich die auch für diese Funde?
Im Moment noch nicht, aber das besagt ja nichts. Ne? Weil im Grunde genommen ist ja dort gerade unter Kloster Neuburg noch alles in situ erhalten. Gott sei Dank, muss ich sagen. Weil wenn alles schon freigelegt wäre oder wenn im Mittelalter das bereits mehr ausgegraben worden wäre, dann würde heute nichts mehr da sein.
Ja, jetzt nehme ich doch noch einen Anruf rein. Hallo.
Hallo, Entschuldigung, hört ihr mich jetzt da?
Jetzt hören wir dich.
Ja, ja.
Aha, du warst davon frei. Okay.
Genau. Ich bin ziemlich in der Pampa und mein Computer funktioniert das nicht so gut. So, Weststeiermark, Bergung. ich hätte eigentlich nur kurz eine Frage und ob der Herr Dr. Kusch in der Weststeiermark schon mal eine Ausgrabungen oder Forschungen betrieben hätte.
In der Weststeiermark? Nein. In der Oststeiermark mehrere Ausgrabungen, aber in der
Weststeiermark. Aber in der West?
Na, Interesse. Ja. Es ist so, jede Ausgrabung ist ja mehr oder minder meldepflichtig. Also, wenn man jetzt eine Ausgrabung macht, ich weiß nicht, was Sie unter Ausgrabung verstehen.
Prinzipiell erforscht oder kehrt oder so. Ich bin eigentlich ursprünglich aus der Oststeiermark, lebe jetzt seit 8 Jahren in der Weststeiermark.
Mhm.
Und das ist geografisch recht interessant. Also ich bin jetzt so, ich wohne auf 900 Meter Nähe Rheinischkogel. Und man sieht den Bernardin zu Riegersburg, Kulm. Und ich weiß halt aus Geschichten von Familienmitgliedern, dass das alles entwaldet war. Und eigentlich bis der Stift Rhein das übernommen hat, es Frühwarnsysteme gegeben hat. Und es gibt halt sehr interessante Steinfundamente, die halt so nicht mit dem Mittelalter zum tun haben können.
Ja, ja, schon. Ihr habt also eine Rheinischkogel, gibt sogar einen Lochstein oben, also was mir bekannt ist. Ja.
Im Deigitschkomm zum Beispiel.
Ja, genau. Und es gibt schon dort, also wir haben ja auch in der Weststeiermark Untersuchungen durchgeführt, allerdings nicht so viel wie in der Oststeiermark. Und es gibt megalithische Hinterlassenschaften, also von der Back angefangen, also von der Kleinalm bis zur Choralm ist eigentlich, es ist ein bisschen nicht so eng verbreitert wie beispielsweise beim Wechsel drüben, aber es gibt schon viele Menhire, Lochsteine, es gibt Mauern, Mauerreste. Es gibt wahrscheinlich auch Schutzräume dort, also Schutzräume, das sind diese Steinhügeln im Wald. Und davon wissen wir, also von ungefähr, wir wissen von ungefähr 27 Menhire und Lochsteine in der Weststeiermark, also die wir kennen. Und alles andere, die Gänge, die, es gibt unterirdische Gänge auch bei euch. Einige?
Ja, zum Beispiel Deigitschkomm Ende, also Richtung nächsten Berg auch wie Neu-Leonroth. Da gibt es halt auch so Mythen, dass die bis Köflach aufführen und da ist halt auch die Burg ist, glaube ich, Neu-Leonroth im 12., 13. Jahrhundert entstanden, nach Alt-Leonroth. Und da gibt es halt auch unterirdische Anlage, die halt Kärtlengrad nach Köflach umgeführt oder so.
Ja gut,
also, diese Hören und Sagen.
Ja, diese Geschichten gibt's eigentlich interessanterweise in ganz Österreich. Überall, wo Burgen sind, also wo Schlösser sind, wo Kirchen sind, gibt's unterirdische Anlagen. Und im Grunde genommen haben wir das früher, also vor mehr als 10 Jahren, vor 20 Jahren, haben wir das nicht sehr ernst genommen. Das muss ich ganz offen und ehrlich eingestehen, weil wir gedacht haben, na gut, da ist die Fantasie durchgegangen, also der Grundbesitzer oder der Bauern, die dann gesagt haben, ja, von dem Schloss geht der Gang da her bis zum Gehöft.
So wie in Gleisdorf vom Rathaus
zur Kirchen?
Freiberg.
Ach so, Freiberg.
Ja.
Ja, ich meine.
Habe ich als Kind einmal gehört,
dass nur diese Dinge gibt es wahrscheinlich dort, wo solche Sagen oder Geschichten tradiert worden sind und heute noch tradiert werden. Es verändert sich natürlich aber alles, der Inhalt. Und da muss man vorsichtig sein. Aber wenn in so einer Geschichte nur das Wort von einem unterirdischen Gang vorkommt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es einen Gang gibt. Nur die Frage ist, wo? Und das ist natürlich, weil es können sich auch die Örtlichkeiten bei der tradierten Weitergabe einer Geschichte verändern. Und da ist man nie gefeit davor. Also man muss das alles untersuchen. Dann weiß man, es stimmt oder es stimmt nicht.
Ja, da hat man einen Vorteil in der Weststeiermark. Es ist nicht so zugebaut oder kultiviert wie in der Oststeiermark.
Ist klar, ja.
Und der andere Nachteil ist, es ist alles viel mehr bewaldet, verwildert. Und ja, auch schwierig, irgendwie archäologisch zu bearbeiten.
Na ja, gut, das kommt jetzt darauf an, was man sucht, ne? Weil archäologische Plätze findet man relativ schnell aufgrund beispielsweise von Geländeveränderungen. Also Plateaus, ja, oder irgendwie.
Wenn dann der Wald drüber steht und der Bauer sagt, na, da kann man halt dann auch nichts
machen. Nein, man darf sonst auch nirgends graben. Also allein würde ich Ihnen nicht raten, Grabungen durchzuführen.
Nein, das habe ich nicht in Absicht.
Ich weiß.
Und eine andere blöde Frage ist, ich habe Ihr letztes Buch gelesen, hat mich sehr interessiert. Ich habe es schön ausgeführt geführt. War sehr gute Arbeit. Und ich bin dann eben auf die Herren vom Schwarzen Stein gestoßen, eben auch mit dem Bildnis da, was eben in der, frühe Form von der Freimaurerverschlüsselung verschlüsselt war. Das mit dem, das war ein Marienbildnis mit so einem kleinen UFO im Hintergrund oder so.
Ja, ja, ja.
Und das habe ich eben interessant gefunden mit ihrer Entdeckung oder Wiederfindung in Klosterneuburg mit den violetten Steinen und der Geschichte vom Herrn vom Schwarzen Stein mit dem leuchtenden Stein eigentlich auch. Das habe ich sehr interessant gefunden.
Na gut, die Herren vom Schwarzen Steine waren also eine Nachfolger, ein Nachfolgerorden der Tempelritter.
Genau, genau. Und das Bildnis ist halt aber erst im 18. oder 19. Jahrhundert.
Das ist sehr spät, ja, ja.
Genau. Und die haben aber die alte Verschlüsselung verwendet. Und da hat es die Herren vom Schwarzen Stein aber längst nicht mehr gegeben oder die Templer offiziell jetzt. Das habe ich eigentlich interessant gefunden. Das hat mich sehr interessiert. Man findet eigentlich dazu nichts.
Ja, da werden sie auch nichts finden. Die Templer gibt es ja seit dem 14. Genau. Jahrhundert nicht mehr. Und die Herren von Schwarzen Steine waren bis ins vorige Jahrhundert noch voll tätig.
Okay, es gibt da eine Frage im Chat, Fragen zum Schwarzen Stein. Zu welcher Gesteinsart gehört der Schwarze Stein aus Klosterneuburg? Und dann gibt es eine Verbindung zu dem konischen Stein im Heiligtum der Aphrodite von Paros.
Ja. Ja, da. Die Untersuchung des Schwarzen Steins ist an zwei Universitätsinstituten erfolgt und wir haben ein Ergebnis im Buch abgebildet. Also da ist das Ergebnis drin, der Untersuchung. Das ist ein Tiefen- oder Ganggestein, das heißt, es kommt aus der Tiefe eigentlich, ne? Und ist durch, weiß ich was, an die Erdoberfläche gelangt. Also laut Überlieferung der Templer ist das im Auftrag der Templer von der Isais, der Tochter, mehr oder minder aus der Unterwelt an die Oberfläche gebracht worden. Das ist natürlich dann interessant, wenn man weiß, dass im Mittelalter die Kirche direkten Kontakt zu Völkern der Unterwelt hatte. Also man hat damals Handel mit den Völkern der Unterwelt betrieben. Ja, dazu müsste man natürlich jetzt das ganze Buch zitieren, aber es geht nicht, also da fehlt uns die Zeit. Aber das wäre eine der Möglichkeiten, warum dieser Mythos, diese Sage von der Isais entstanden ist und ob diese schwarzen Steine, die sich ja verfärben, das heißt, die Steine sind ja grau im Grund genommen. Wir haben es also in der versiegelten Unterwelt haben wir Originalsteine drin, wie sie aussehen. Also die sind grau und die verfärben sich durch Energien, durch energetische Einflüsse innerhalb von Sekunden schwarz. Dann kriegen sie weiße Punkte oder sie mit langwelligem UV-Licht kann man die Steine dann zum Leuchten bringen. Und es ist zwei- oder dreimal passiert, dass die Steine von selbst zu leuchten begonnen haben. Sie haben dann also diese blau-violette Strahlung bekommen. Die haben von innen heraus geleuchtet, also, ohne anscheinen.
Unglaublich. Jing, ich habe jetzt kurz dran denken müssen, wo du sagst, die sind schwarz und dann kriegen sie weiße Punkte. Ich weiß nicht, ob du in 2001 oder was, 2010 diese Szene kennst, Oh My God, It's Full of Stars, wo die unter diesen Monolithen durchfliegen und dann plötzlich sieht man lauter Sterne auf diesem
Ding. So, ja, ja.
Keine Ahnung. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob Gene Roddenberry und solche Leute eigentlich von solchen Dingen auch inspiriert wurden, ne? Beamern.
Ja, sicher, warum nicht, ne?
Ja.
Ich kann mir auch sehr wenig vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man von einem Ort zum anderen kommt. Ne? Wir haben ja auch das, wie der Dr. Neugebauer, also der seine Versuche in Kriezendorf gemacht hat, haben wir auch, also durch sein Alphorn, das er dort eingesetzt hat, damit er diese Frequenzen zusammen, diese Gesteinsfrequenzen zusammenbekommt. Und das ist ja auch schon eine tolle Sache, weil wir später dann erfahren haben, dass man das durch die menschliche Stimme auch von selbst machen kann. Aber es kommt immer nur auf die Intervalle drauf an, wie lang diese Frequenzen also mehr oder minder eingesetzt werden und wie oft sie wiederholt werden müssen, bis also sich die Materie in Lichtteilchen, also in Photonen, auflöst.
Gibt es eigentlich lebende Personen, hat auch jemand im Chat gefragt, finde ich interessante Frage, die von so einem Beam-Vorgang berichten können?
Ja, der
können.
Dr. Neugebauer.
Der lebt nicht mehr.
Aber der lebt nicht mehr, der ist leider verstorben. Ne? Und sein Freund auch, der ist 3 Monate später verstorben.
Okay. Bin ich noch da? Oder,
ja, sie sind noch da.
Hast du noch eine Frage?
Ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, mit dem schwarzen Stein. Das ist sehr interessant, dass die Splittergruppe von den Templern eigentlich laut Dr. Kusch bis 18. bis 19. Jahrhundert noch weisbar gewesen sind. Also, dass da Aufzeichnungen gibt, dass die als Organisation existiert haben. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Fakt.
Ja, gut. Sie haben bis zum Zweiten Weltkrieg existiert. Nur dann haben sie sich aufgespalten, denn sie haben ja das Erbe der Templer besessen.
Aber das ist ja irrsinnig bemerkenswert, dass sie den Absprung von den Templern geschafft haben und noch so viele Jahrhunderte überlebt haben. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele Organisationen, die so lange, so viele Jahrhunderte existiert haben.
Ja, ich selbst habe mich nicht damit beschäftigt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja nur mehr oder minder konfrontiert worden mit dem Ganzen. Und
das hat nicht direkt mit Ihrer Forschung zu tun, aber es ist ein interessanter Key-Fact.
Schon, ja. Ich meine, das ist dieses Geleise, wo man rechts oder links von der Autobahn abfährt. Ne?
Genau. Wo man auf interessante Dinge dann stoßt, natürlich. Ne? Oft auf die interessantesten.
Aber von mir war es das. Ich habe keine Fragen mehr und ich sage danke und danke für die Zeit.
Danke für den Anruf.
Vielen Dank. Tschüss. Diese unterirdischen Völker, das ist eigentlich so, ich meine, es gibt so viele Dinge, ich wäre wieder unmöglich mit meiner Liste fertig, ist ja wurscht. Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf diese unterirdischen Völker ein bisschen eingehen. Also mit denen, diese Gänge sind teilweise, transportieren dich irgendwohin in Europa oder so, ja, immer in eine Richtung, aber auch teilweise zu diesen Völkern, oder? Und wohin?
Ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass es sehr reale Eingänge gibt zur Unterwelt und dann natürlich auch energetische Zugänge oder Eingänge.
Ja, was ist der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist, beim energetischen Zugang, also wird der Körper aufgelöst und mehr oder minder hinuntergebracht. Okay. Wohin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ein realistischer oder realer Eingang wäre ein Stollen, ein Tunnel beispielsweise, ein großer.
Okay, also real, ne? Wirklich, wirklich ein Tunnel, der in die Erde führt und dann gibt es, wo man an irgendeiner Stelle dann plötzlich sich auflöst. Das muss ja nicht auf die Erde beschränkt sein, die Ziele dieser...
Nein, also das könnten auch andere Universen sein.
Und andere Planeten vielleicht?
Planeten, auch? Ja, sicher.
Also gibt es vielleicht irgendwo einen Erdstein, wo man dann am Mars rauskommt und erstickt?
Keine Ahnung, also ich würde es nicht ausprobieren.
Ja, aber man weiß das ja vorher nicht. Ne?
Na sicher, ja.
Findet man dann irgendwann einen Rover, findet dann am Mars irgendwie eine Höhle und drinnen liegen ganz viele Leichen von Leuten, die zufällig da durchgehen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wer weiß. Lösen sie wahrscheinlich nicht so leicht auf. Weil, ja. Okay, also das könnte also auch eine interplanetare Kultur gewesen sein.
Ja, es kommt darauf an, wie, wenn, dann sind diese Dimensionstore ja Wurmlöcher. Also wir würden es wahrscheinlich als Wurmlöcher bezeichnen.
Was immer jetzt genau ein Wurmloch ist, aber ja.
Ja. Aber ich meine, in der Wissenschaft wird es eben so bezeichnet. Ne? Und ja, ob es jetzt so etwas gibt oder nicht, also ich kann das weder behaupten, noch kann ich sagen, das gibt es nicht. Ich kann nur sagen, also diese Dinge sind vorgekommen, sie sind ausprobiert worden und es hat sich, ein Mensch hat das Risiko auf sich genommen, das durchzuführen. Und offensichtlich ist es gelungen. Ne?
Hast du es schon mal probiert?
Ich? Nein.
Warum nicht?
Naja, du, ich glaube, die Ingrid hat mich zurückgehalten.
Wirklich? Ich verstehe es, ja. Okay, aber du warst schon mal kurz davor, oder wie?
Mich aufzulösen. Na ja, gut.
Ja. Gut, diese unterirdischen Völker, die gibt es ja bis jetzt, oder wie?
Die leben oder existieren heute noch, ja.
Was bringt dich zu dieser Annahme?
Es gibt Hinweise darauf, also dass diese Völker, na gut, sie werden ja nicht aussterben, wenn sie im Mittelalter jahrhundertelang also mit der Erdbevölkerung gemeinsam zusammen waren, dann werden sie nicht von einem Jahrhundert auf das andere aussterben.
Kann sein, dass die irgendwann einmal ausgemerzt wurden?
Wenn, dann höchstens in jüngster Zeit, aber das, ich glaube auch nicht, weil die sind uns, also wenn was ich so gelesen habe in den alten Schriften, sind die uns technisch weit überlegen. Also da sind wir noch im Steinzeitalter heute.
Naja, es ist halt immer so die Sache. Also
man
weiß nicht, was jetzt alles für an Technologien existiert, die vielleicht jetzt nur vom Militär genutzt werden und halt unter Geheimhaltung stehen.
Ja gut, ich meine, das ist klar. Das ist sicher 100-mal mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Ne? Wenn wir das erleben würden, was die heute schon besitzen, würden wir auch wahrscheinlich an Zauberei glauben, ne?
Also wir sind jetzt definitiv schon bei Stargate zumindest, ne? Also eigentlich, ne? Wenn ich das so sagen, wenn ich das so salopp sagen darf.
Ja.
Ja, das heißt, die existieren jetzt noch und sind direkte Nachfahren dieser Kultur, oder weißt du auch noch ein bisschen was, wo die herkommen? Sind das direkte Nachfahren dieser Kultur, die vor 60.000 Jahren zumindest 50.000, 60.000 Jahre vielleicht älter.
Na, das Einzige, was wir in den Beschreibungen haben, ich kann und darf nicht spekulieren da. Also das Einzige, was ident ist mit den Beschreibungen, die wir besitzen, ist, dass diese Wesen zwar zoomorphe oder anthropomorphe Körper haben, aber...
Was heißt zoomorph?
Ja, zoomorph, da geht es um Tierkörper.
Ah, okay, die Füße und so, die dann
ja,
so.
Ja. Ja. Und also mit einem humanoiden Oberkörper oder sonst was. Ein Kentaur ist beispielsweise.
Ja.
Und anthropomorph, das
Unifrauen.
So. Ja.
Ja. Mit zoomorphen Beinen.
Ja, genau. Und das sind Sachen, die wir auch hier, also bei den Funden sehen. Wir haben also, die Funde sind so dargestellt, dass diese Wesen stumpfe Füße haben. Also nicht Füße, wie wir es mit einer Schaufel und Zehen, sondern Stümpfe unten haben. Also
Pferde.
Wie Elefantenfuße.
Oder Elefantenfüße, also, ja.
Wenn du das anschaust am Foto, siehst du das. Also das ist schon recht eigenartig.
Böse gesagt, Trampel. Sehr böse gesagt.
Ja, ja. Aber gut. Ob man das jetzt annehmen kann oder nicht, aber warum sind die überall gleich dargestellt? Warum sind die Schädel gleich dargestellt? Warum sind die Körper gleich dargestellt?
Und man sieht ja, du hast ja das Ankündigerbild gesehen. Ne? Also der ja. Matthias hat ja, also dort sieht man zumindest, wenn man jetzt das Buch kriegt man im Moment nicht, das kann man noch kurz zu sprechen, wann das vielleicht wieder ausgelegt wird, das haben wir jetzt noch ein bisschen, glaube ich, dann vergessen.
Ja, das kann ich aber gleich sagen.
Oder kannst du auch gleich sagen,
es, ja. Es ist eine zweite, erweiterte Auflage, wurde uns gesagt, könnte möglich sein. Und da erweitert heißt, dass, der Umfang etwas erweitert ist.
Auch überarbeitet vom Inhalt? Oder?
Ja, na, Inhalt, da gibt es nicht viel zum... Schon, ich meine, verbessert. Man kann alles verbessern und das streben wir ja auch an. Wir wollen ja, wenn dann ein Buch rausbringen, das wirklich also allem, jeder Kritik auch standhält.
Interessante Frage von Hanne auch. Haben die Klosterneuburg in Klosterneuburg gefundenen Figuren Sollbruchstellen? Ich weiß nicht, warum sie das fragt, aber es ist interessant.
Na, es ist so, also es gibt bei den Fundplätzen, bei den Fundgruben, die dort waren, gab's zwei verschiedene Arten der Deponierung. Das eine, da waren also zerbrochene Teile drin. Das hat ausgesehen, als wenn man sehr schnell etwas vergraben hätte, aber allerdings schon mit Sand eingelagert und so weiter. Und das waren zerbrochene Figuren oder diese Wegen waren auch meistens zerbrochen. Und die Figuren, die zur Gänze drin gestanden sind, die Gruben waren ja über 70 Zentimeter tief, das ist ja groß, es geht fast bis zur Hüfte rauf, und da sind die Figuren drin gestanden, und zwar so eingekeilt zwischen senkrechten Felspartien, dass also da kein Schlag und nichts passieren kann. Und das Ganze war ja luftdicht abgeschlossen mit einem feuchtnassen Lehm, also der fast einen halben Meter stark war, oberhalb, so dass also keine Luft dazu konnte. Die Figuren waren also bei der Bergung also so, als wenn sie gestern hineingestellt worden sind.
Ja, man sieht das, man sieht die Fotos. Hanne führt da noch weiter aus. Vergleiche Harald Hamann, das Rätsel der Donauzivilisation, Figurinen wurden mit Sollbruchstellen gebrannt, weil sie brechen sollten, Entbindung, Fragezeichen. Die Scherben wurden noch Kilometer weit weg in Horten gefunden, war kein Müll. Ich glaube, so sprichst du ja auch an, dass diese Scherben dann...
Ja, da muss man aufpassen jetzt, weil das ist von Fundort zu Fundort verschieden. Mhm. Die Funde, die Hamann oder... die Hamann beschreibt. Das sind Fundstellen, also in Serbien, in Rumänien und so weiter, wo eben diese Funde zum Teil wirklich zerstückelt vorgefunden wurden. Bei uns waren sie ganz. Und das hohe Alter der Figuren haben wir also beim ersten Mal erlebt, wo wir so eine Figur also raufgebracht haben, also in das Haus, also aus dem Keller dann ins Haus rauf, um das zu fotografieren. Und wir haben die Figur länger dort stehen lassen und dann bekommt sie Trockenrisse auf einmal, weil das ist ja ganz feucht. Mhm. Das ist ja Jahrtausende lang, also bei 100% Luftfeuchtigkeit, unter der Erde drin gewesen, luftdicht abgeschlossen. Es kommen dann Haarrisse, die sich sehr schnell verbreitern und die Figur zerfällt dann.
Wahnsinn, ja, also da habt ihr auch eine Lernkurve gehabt, haben wir auch in der letzten Sendung besprochen, weil ein paar Stücke sind halt verloren gegangen, leider.
Ich meine, man muss das auch erleben, weil wir wussten ja nicht einmal, dass die so alt sein können.
Ja. Jemand fragt, ob im Buch steht, also im Buch steht es glaube ich nicht, aber irgendeine Idee, mit was da gehandelt wurde, mit diesen unterirdischen Völkern. Also weil der Adel, das führen wir auch im vorigen Buch aus, der hatte irgendwo offenbar dieses Wissen, da gibt es auch diese Wägen, mit denen man sich da fortbewegt hat. Ja. Vielleicht ist das auch nur metaphorisch gemeint.
Ja, das war nicht metaphorisch. Diese Wägen, die zum Transport unter der Erde verwendet wurden, weil die sind unter der Erde in den Tunnels verwendet worden, das waren technische Wegen. Da hat's auch vom Adel ausgebildetes Personal. Also, das waren aber nur Adelige, die wurden also geschult, diese Wehen wieder, wenn irgendein Defekt war, wieder herzustellen, weil das mechanische Wehen waren. Also man hat eine Technik gehabt unten, um diese langen Strecken offensichtlich zwischen dem Eingang und den Städten, also den Siedlungen, die sich da unter der Erde befinden sollen, also da sehr schnell zurückzulegen.
Warum hat man nicht diesen Beam-Mechanismus dafür verwendet?
Ja, alles kann man nicht beamen. Allerdings bestimmte Teile sind sicher auch gebeamt worden. Wir haben da also Berichte von Menschen, also die das gesehen haben, eben aus der Oststeiermark, die erlebt haben, also wie etwas abgeladen wurde auf der Wiese und im nächsten Augenblick dann verschwunden ist. Ne? Also solche Dinge gibt es.
Und dann ist irgendwo was plötzlich erschienen und dann, das war quasi dann der Handel.
Der Handel, das wird genau beschrieben. Also man hat das bis zu den Eingängen gebracht.
Ja.
Im Fall also von Pölz oben war es so, dass dort ein mächtiger Schacht in die Tiefe führt. Wir wissen nicht, wie tief. Wir haben nur bis 60 Meter runtermessen können. Der hat einen riesen Durchmesser. Und man konnte da steht genau beschrieben, man konnte über diesen Eingang nicht wieder Waren zurücktransportieren. Das heißt, es ist dann 3 Kilometer entfernt, 100 Meter höher, hat es dann einen Ausgang gegeben und über den ist man dann mit Fahrzeugen wieder herausgekommen. Was transportiert wurde, es wurde das nur als Zeug beschrieben in den, aber wobei Zeug ja sehr vielfältig ist im Mittelalter, da kann man sich alles vorstellen, da kann man also sich Waffen vorstellen, da kann man sich Gewand vorstellen beispielsweise oder sonst irgendwas.
Interessant ist ja, was rauskommen ist. Ne? Also rein, da hat man auch teilweise so Lebensmittel und so, oder?
Ja, Lebensmittel sind auch reintransportiert.
Reintransportiert, aber was haben die zurückgeschickt?
Das wird nicht was genau beschrieben. Man hat also in Unterzeiring, im Silberbergwerk Unterzeiring, das wird genau beschrieben, hat man beispielsweise dem Adel eine Maschine zur Verfügung gestellt, um Bergbau zu betreiben.
Ja. Wir haben jetzt noch einen Anrufer, vielleicht nehmen wir ihn rein. Es gibt heute sehr viele interessierte Hörerinnen und Hörer. Hallo.
Lieber Hallo. Hans.
Hallo.
Ich höre leider, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich. Stell einfach die Frage und dann werden wir sie beantworten.
Gut. Meine Frage ist, hat Herr Kusch auch in irgendeiner Form mit anderen, sage ich mal, Bruderschaften katholischer Art irgendwie Kontakt aufgenommen, beispielsweise im Irischen. Es gab ja eine Trennung zwischen der römischen und der irischen Kirche, denn ich weiß nicht, ob das Ihnen bekannt ist. Es gibt zum Beispiel ein Kreuz aus dem 9. Jahrhundert in Irland, wo 4 Personen sozusagen aus den 4 Richtungen singen und sich dann sozusagen in der Mitte eine Spirale entwickelt. Und da gibt es auch gewisse Legenden zu dem Thema Gesang, Töne etc. Ist sowas bekannt?
Naja gut, also diese Sache ist mir persönlich nicht bekannt. Allerdings ist mir schon klar, dass durch Gesänge doch einiges bewirkt werden kann. Und was Ihre Frage betrifft, ob ich mich an Orden gewandt habe in der Vergangenheit, das ist nie der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil, man ist zu uns gekommen. Also persönlich meistens.
Kann man sich das so vorstellen, dass ein Teil des Klerus das unter dem Deckel halten will und ein anderer Teil das irgendwie vielleicht doch langsam...
Es wird ja verwahrt, ne? Also die ganzen Dinge werden ja verwahrt von der Kirche. Und es ist teilweise auch sicher gut so, denn wenn wir alles wüssten, ich weiß nicht, ob wir das dann letztendlich auch verkraften könnten.
Gut möglich, ja, wirklich.
Warum? Das ist vielleicht steht uns das zu, dass wir das alles erfahren sollten. Vor dem Hintergrund würde ich darum bitten, dass Sie vielleicht zu Ihren Publikationen, besonders der letzten, vielleicht mal einen längeren englischen Artikel vielleicht zur Verfügung stellen. Denn wie ich weiß, gibt es Leute, die dort Interesse haben, aber die des Deutschen nicht mächtig sind. Und der Aufwand, das zu übersetzen, ist natürlich wäre einfacher, und wahrscheinlich auch von den Copyright-Sachen einfacher, wenn Sie sowas zur Verfügung stellen könnten.
Das schon, ich meine, aber das kommt jetzt immer drauf an, auf die Verlagsverträge oder ja, Verträge, ja. Ne? Also, weil Vertrag ist bindend. Ja. Und man kann, wenn der Verlag es möchte, dann kann er auch eine englische Version drucken lassen. Das geht dann über Lizenzverträge und ja.
Ich möchte ja nur den Hinweis geben, wenn es außerhalb der deutschen Sprache eine Publikation gäbe, beispielsweise in Englisch, dann könnten vielleicht auch andere Personen, Orden, Einzelpersonen, die ja vielleicht auch in Europa existieren, vielleicht dann auf sie zukommen, wie das bereits die Damen und Herren aus Österreich gemacht haben.
Ja, schon. Also wir haben genug auch Ausländer schon da gehabt. Ja. Es ist so, also ich denke, dass sich das sehr wohl sehr schnell herumspricht.
Es gibt ja, Google Translate, also scannen und ja, also ja, automatisch übersetzen, dann zumindest den, so häufig sollte man dann schon den Sinn erfassen können. Aber ja.
Ja, gut, vor dem Hintergrund, das war meine Frage, ich will nicht weiter stören.
Okay. Du störst überhaupt nicht. Ja. Vielen Dank.
Danke. Bitte, bitte.
Ich möchte nur ein bisschen bei diesen untätigen Völkern bleiben. Also gut, man hat Handel betrieben, man weiß aber nicht,
was genau gehandelt,
irgendein Zeug halt. Wobei das im Mittelalter was anderes geheißen hat, also so ziemlich alles Mögliche.
Hätten auch Waffen sein können, ne? Denk nur in Graz ans Zeughaus, ne?
Das Zeughaus, ja. wie groß ist das eine Zivilisation, die da unterirdisch existiert an verschiedenen Orten? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das mehrere?
Na, ich, also.
Weißt du da irgendwas drüber? Oder kannst du da irgendwo?
Ich kann es nur sagen, was wir wissen. Und bei uns, also in der Steiermark und Kärnten, sind es 4 Völker.
4? Und was heißt jetzt Völker?
Ja, Völker, die eigene Namen haben, die ja auch in den Schriften, in den Abschriften erwähnt sind. Mhm. Das sind die Kamen, die Karra, die Mür und die Uni, ja, die Frauen beim Waldrafelsen, ne?
Und die sehen alle verschieden aus, also da gibt es dann auch welche, die schauen wirklich aus wie Zwerge, also dann sind wir wirklich bei Game of Thrones, ne? Oder dann plötzlich bei Herr der Ringe, also.
Die Karra dürften, also das ist der Kärntner Bereich, die Karra dürften wahrscheinlich Reptiloiden sein, weil die werden ja beschrieben als halb Mensch, halb Echse, ne? Also so das Aussehen dieses Volkes.
Ja. Das ist natürlich so für viele so ein Reizwort, Reptiloide, oh Gott, ja, David Icke. Aber du beziehst dich da auf Aufzeichnungen halt, wo die
schon,
halt
ja,
so
da, beschrieben. Das wird ja drin beschrieben in den Aufzeichnungen.
Ja.
Ne?
Und das finde ich eben so super. Also du hast jetzt einfach keine Angst, dieses Wort Reptiloide in den Mund zu nehmen. Das würden viele nicht tun. Ne?
Na, warum auch? Ich mein,
warum auch nicht? Ne? Weil es ist. Wir haben jetzt diesen modernen Mythos der Reptiloide, da gibt es ja viele Leute, die einen unglaublichen Haufen Blödsinn erzählen. Es gibt aber auch Leute wie Credo Mutwa und so weiter, die da, finde ich, schon interessante Sachen drüber berichten und ganz viele, die behaupten, sie hätten solche Wesen getroffen. Das existiert einmal. Und dann gibt es alte Aufzeichnungen, wo im Wesen beschrieben werden, wo man ohne viel Fantasie draufkommt, naja, das sind die gleichen wie die Reptiloiden, von denen wir da irgendwann reden. Also zwar mehrere völlig unterschiedliche Quellen, wo einfach dasselbe beschrieben wird. Das alleine ist ja schon interessant.
Schon, ja.
Jetzt gehe ich noch gar nicht auf die Sachen, die der Ulrich Kramer in seinen Mindwalks rausgefunden hat. Aber ich empfehle zum Beispiel Atlantis, die Katastrophe und wir. Da beschreibt Ulrich Kramer, kurze Klammer nur, Erfahrungen aus Mindwalking-Sitzungen, das sind Art Therapiesitzungen, wo Menschen dann Dinge beschreiben, die mich stellenweise sehr an das erinnern, was du da stückweise herausgefunden hast. Also es ist so ein bisschen wie ein Ding, wo verschiedene Leute verschiedene Seiten drauf blicken und verschiedene Teile wahrnehmen und schon langsam formt sich da aber schon auch irgendwie ein großes zusammenhängendes Bild. Und eines, was mich wirklich interessiert, ist, okay, es gibt diese Völker jetzt noch bei uns hier in Österreich, aber wahrscheinlich in ganz Europa und auf der ganzen Welt, oder? Gibt es wahrscheinlich unterirdische Völker, weil das war ja wahrscheinlich immer eine globale...
Das ist weltweit.
Ja.
Weil wir kennen es aus Brasilien, wir kennen es aus dem aus dem gesamten südamerikanischen Raum, aus dem nordamerikanischen Raum, wir kennen es aus dem indonesischen, also asiatischen, südostasiatischen Raum. Überall dort gibt es, und wir haben ja selbst diese Gebiete auch aufgesucht, und in Indien, also im Satpura Nationalpark, haben uns die Dorfleute erzählt, also die Eingeborenen, dass dort immer die Nagas, wenn es sehr heiß ist, an die Oberfläche kommen und sich sonnen. Die Nagas sind Echsenwesen.
Wo war das?
In Satpura Nationalpark in Zentralindien.
Weil in Afrika gibt es die Nyangas.
Also ja, habe ich schon gehört, ja.
Ja.
Ja, es gibt überall weltweit diese Geschichten. Aber die werden ja nicht erzählt, nur um etwas zu erzählen, sondern das sind Tatsachen, die dort also gesehen wurden, beobachtet wurden. Ne?
Das heißt, wir haben unterirdische Zivilisationen zuhauf, völlig verschiedenartig aussehende
Wesen.
Völker, die über Hochtechnologie verfügen.
Teilweise wahrscheinlich, ja, sonst könnten sie unten nicht leben, ne?
Und dann fragen wir uns, woher die UFOs kommen. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ganz blöd gesagt. Ich meine, was?
Ja.
Was?
Ich meine, ein UFO braucht keine Hangaröffnung eigentlich, ne?
Ja. Wenn Dinge aus der Tiefe des Raums entstehen und wieder in die Tiefe des Raums verschwinden, so wird das ja so ähnlich jetzt. Ich paraphrasiere, wird das beschrieben. Dann brauche ich keinen Ausgang. Ne? Fällt mir jetzt wieder Edgar Cayce ein, der dann irgendwie diese Schiffe der Atlanta beschreibt, die durch Berge durchfliegen können. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach drüber fliegen, aber es wird schon einen Grund haben. Vielleicht fliegen sie in den Berg hinein. Ne?
Ja.
Ja, Stichwort, ja, also Atlantis, das ist jetzt ein Begriff, ein Konzept eigentlich, wo man, so wie ich das verstehe, immer wieder auf eine globale, alte Kultur, die, wenn man jetzt Cayce oder solche Leute, oder auch Steiner, glaube ich, hat sich damit beschäftigt, die auch Technologie besaßen, Hochtechnologie besaßen. Und irgendwie erzählst du oder du malst ein Bild in deinem Buch von einer Kultur, die 50.000 plus Jahre alt ist und wie er eigentlich dann entstanden ist. Wir haben es in der letzten Sendung auch schon mal, aber kannst du über, wie ist diese Kultur entstanden und wie ist es dann weitergegangen? Das würde ich gerne so ein bisschen beleuchten versuchen.
Gut, wie diese Kultur entstanden ist, können wir nicht sagen. Das Einzige, was wir haben, sind Funde, also Steintafeln, wo ein Ereignis aufgeritzt wurde oder eingeritzt wurde. Und dieses Ereignis zeigt eigentlich eine Spirale, die wo drei, wir würden sagen UFOs, ne, in dem Fall, also Flugkörper draufgemalt sind. Wobei eines, also im oberen Bereich, rechts ist dann ein zweites Fluggerät, das ist durchgestrichen und das dritte Fluggerät ist ganz unten angebracht und da sieht man, dass das gekippt ist und da gibt's einen Pfeil hinauf und einen Pfeil hinunter. Das könnte bedeuten, dass dieses Fluggerät abgestürzt ist, ne? Also ein Hinweis auf einen Unfall auf unserer Erde und dass die hier mehr oder minder mehr bleiben mussten, überlebt haben. Ob sie jetzt sich da vermehrt haben oder nicht, aber die vielen schwangeren Wesen, also die da in Figuren vorhanden sind, weisen schon darauf hin, dass es also ein Fortkommen gewisser Wesen ist. Aber das waren ja nicht die einzigen Wesen. Aber sie waren immer im Zusammenhang mit diesen Wesen, die auch bei uns in der figürlichen Darstellung vorhanden sind. Weil wir haben ja eine Steintafel, da ist also... ich muss jetzt nur, damit ich nichts Falsches sage, ich glaube, in der Mitte ist die Figur der Wesen, ganz oben ist ein UFO und vom UFO geht ein Pfeil runter auf das Wesen Und vom Wesen, von unten ist ein Sternbild, das ist das Taurus, der Stier. Und da geht dann auch ein Pfeil hinauf zum Wesen. Also das heißt, die Wesen sind mit dem Flugkörper vom Taurus-System wahrscheinlich. Ich meine, ich kann das nicht behaupten, weil das ist ja auch, wir Astronomen haben versucht, also das festzustellen, wann das gewesen sein konnte, weil man kann ja anhand der Konstellation auch die Zeit mehr oder minder feststellen, wann das so von der Erde aus gesehen so ausgesehen hat. Da gibt's ja eigene Programme dazu.
Ja, interessanter Ansatz, ja.
Ja, hat auch ein Leser des Buches sich gemeldet aus der Schweiz, der ebenfalls das untersucht hat und auf einen Zeitraum gekommen ist zwischen 5.000 und 10.000 Jahre vor heute. Also es ist dann natürlich nicht aufs Jahr genau zum Eingrenzen, aber da würde diese Konstellation vielleicht hineinpassen.
Passt jetzt aber nicht mit den 50.000 Jahren zusammen, ne?
Ja, das sagt nichts. Das sagt überhaupt nichts. Weil wir müssen eins, die Tafel ist älter, ja. Aber nur wir wissen nicht, es kann ja sein, dass diese Konstellation 200.000 50 Jahre vor heute war schon. Es wiederholt sich ja immer wieder.
Ja, es ist ja 50.000 plus, weil ja die Methoden nicht viel mehr hergeben.
Ja.
Ich habe auch Frage, man möchte jetzt kurz anbringen. Weil die Datierung ist ja so ein Dreh- und Angelpunkt und auch ein Zankpunkt. Ich habe das auch gemerkt im Vorfeld der Sendung, also dass da sehr viel gefragt wird. Ihr datiert zum Beispiel, ich glaube, in der Tier, da ist ein Holzstück drinnen.
Ja, ja.
Und ihr datiert dann dieses Holzstück.
Ja.
Und das hat, also das
über,
hat.
Über 49.000
Jahre. Also so viel halt die C14-Methode überhaupt hergibt, weil die kann Älteres gar nicht feststellen. Das heißt, es ist mindestens 49.000 Jahre.
Mindestens, ja.
Kann es sein, weil es kann ja aber auch sein, dass dieses Holzstück sehr alt war und man hat dann irgendwann diese Figur gemacht und dann dieses Holzstück hineingegeben. Kann sein, oder?
Kann nicht sein, denn aha. Holz erhält sich nicht so lange. Wir wissen ja von archäologischen Fundplätzen, beispielsweise in der Pyramide, gibt's ja auch Holzteile noch drin, bei manchen Pyramiden. Da kann man feststellen, nur diese.
Aber es kann ja vorher auch schon konserviert gewesen sein. Jetzt hat sich's ja so lange gehalten. Und es kann ja auch, ich meine nur,
weil
das ist wichtig in deiner logischen Schlusskette, ne? Es kann ja sein, dass irgendwer konserviertes Holz in diese Figur hineingetan hat. Ja. Und dann wäre die Figur nicht so alt, ne? Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber es kann sein.
Ja, oder? Ja, sicher, ja. Na gut, ja, alles ist möglich. Nur in dem Fall muss ich sagen, wenn das Holz, also es ist ja unter luftdichten Abschluss in diesen Gruben drin gewesen. Und drum ist das auch nicht verwittert. Es hat eine Inkohlung stattgefunden bei dem Holz. Und diese Hölzer, man kommt ja heute an solche Hölzer gar nicht ran. Und wenn solche Hölzer irgendwo beispielsweise im Freien gelegen wären, dann wären die schon längst, also zu Staub zerfallen. Ein Holz hält sich nicht lang. 10.000 Jahre ist schon eine Wahnsinnszeit beispielsweise, wo ein Holz vielleicht unter günstigsten Umständen sich erhalten kann. Beispielsweise unter Wasser, unter Luftabschluss. Ne? Wäre möglich. Ich weiß gar nicht, ob so 10.000 Jahre datiertes Holz bei Pfahlbauten, die sind alle jünger. Gell? Aber es gibt Baumstämme in Bergseen beispielsweise, die auch alt sind, die alt sein können. Allerdings, unsere Sachen sind ja mehr oder minder wirklich dort in situ gefunden worden. Und das geht eben nicht anders, dass also wenn das mit einem Fundstück verbunden ist, wir haben ja auch dieses Gefäß gehabt, wo 5 Hölzer drin waren, verschiedene, das war abgeschlossen, also versiegelt. Und ja, da hat man auch unterschiedliche Daten bekommen von den Hölzern. Ne? Und das ist natürlich schon etwas, wo man dann, wir haben das auch überprüfen lassen. Also wir haben es dreimal beispielsweise ein Stück, nicht das gleiche Stück, sondern dort haben wir mehr gehabt von dem Holz und da haben wir dann bei drei verschiedenen Labors das bestimmen lassen und überall ist das gleiche dann oder sogar älteres dann noch rausgekommen, weil die Labore können nur bis zu bestimmten Zeiten datieren. Mhm. Das heißt, ein Labor kann mit 49.000, eins mit 50.000, eins mit über 55.000, eins über 60.000. Das sind dann schon Spezialdatierungen. Und es ist überall das Gleiche. Du kommst an so ein Holz nirgends ran. Es gibt nichts. Mhm. Also wir haben ein Labor gehabt, die haben mich gebeten, ihnen das Holzstück zur Verfügung zu stellen, weil sie nie, solange das Labor offen war, so ein Holz datieren haben können. Mhm. Also das ist so selten und also da kann man nichts aufheben. Ich kann nicht 40.000 Jahre oder 50.000 Jahre Holz aufheben, das zerfällt mir, also da.
Ja, du kannst auf die ähnliche gleich konservieren, wie es halt auch in dieser Figur konserviert war, das meine ich. Aber okay, es ist.
Ja gut, da brauchst du auch eine Druckkammer oder was ich was.
Ja, warum nicht? Ne? Ja. Wir sprechen da ja von Hoch-High-Tech. Also ja. Ich sage mal, möglich ist viel. Ja? Also was dann die wahrscheinlichste Variante ist, und das muss man halt im Kontext betrachten, das ist die Frage. Ich habe es auch auf meiner Liste. Im Chat kommt die Frage nach den Samadhis, die heute noch in Österreich in Höhlen leben. Jetzt vielleicht wird man kurz erklären.
Leben nicht. Also
leben, ja. Ja, stimmt.
Sie sind in einer Starre.
Ja.
Also wir sind ja auch völlig überrascht worden, als wir die Texte gelesen haben und da drin gelesen, lesen mussten oder lesen konnten, dass es Samadhis in Österreich gibt, die durch den Adel betreut werden, die in Höhlen aufbewahrt sind, also in unterirdischen Anlagen aufbewahrt wurden und über Jahrhunderte weg von der Kirche und vor allem vom Adel. Der Adel hat die Aufgabe dann übernommen, diese heiligen Plätze zu bewahren. Die Samadhis, also wir sagen, also nehmen das tibetische Wort Samadhis mit M. Das kann natürlich auf einen Sprechfehler oder auf einen Schreibfehler zurückzuführen sein. Das geht schnell, gerade bei solchen Buchstaben. Und diese Wesen sind Wesenheiten, angebliche Wesenheiten. Wir wissen es nur von den Tibetern, also von den Mönchen. Tibetischen Mönchen.
Da waren ja auch welche da, ne?
Die waren ja auch da, ja. Die haben aber nicht die Samadhis gesucht, sondern die haben die unterirdischen Völker gesucht. Und haben dann die Zugänge in einem Nachbarland von uns gefunden, weil bei uns haben sie nicht graben dürfen. Aber gut, das ist wieder eine andere Sache. Und die Samadhis dienen also mehr oder minder als Genpool der Menschheit. Wenn Kataklysmen, wenn beispielsweise oder wenn der dritte Weltkrieg jetzt ausbrechen würde und die ganze Erde ist verseucht und die Menschheit ausgerottet, so sollen die mehr oder minder als Genpool für die nächste Generation zur Verfügung stehen. Es gibt also solche, das sind schlafende Wesen, die in unterirdischen Räumen in einer Art Starre verharren, wo alle Körperfunktionen mehr oder minder eingeschränkt sind. Es gibt in Nepal einen Samadhi, der schon 270 Jahre lang lebt in einer Höhle. Allerdings kommt er ab und zu, wacht er wieder auf, dann bewegt er sich wieder, aber dann verfällt er wieder in Starre und angeblich ist das schon 270 Jahre beobachtet worden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Also ich habe den Herrn weder gesehen, noch weiß ich, wo der lebt. Und
es gibt auch gute Gründe, das nicht an die große Glocke zu hängen.
Ja, es ist, man hat also aus einer Höhle in
Tibet, so ist, ja,
aus einer Höhle in Tibet soll so ein Samadhi von Mitgliedern, von bestimmten Mitgliedern herausgeholt worden sein, um ihn medizinisch untersuchen zu können. Ich habe aber keine Ahnung, soll sogar in Deutschland untersucht worden sein, aber ich habe keine Ahnung, also ob das stimmt, weil Gerüchte gibt es viele und man soll nicht alles wörtlich nehmen.
Nein, soll man nicht, weil da ist man völlig verloren irgendwann. Aber selbst die Dinge, die ja wirklich nachweislich im Adelsarchiv gefunden wurden, in alten Aufzeichnungen der Kirche, sind ja erstaunlich genug und die Dinge, die auch Leute berichtet haben. Zurück wieder. Also gut, da ist diese Zivilisation. Wir im Buch, und wir gehen da in das vorigen Sendung drauf ein, gibt es Darstellungen von, du sagst UFOs, und ja, es ist, ohne für irgendwas Fantasie zu haben, es sieht halt aus wie ein neuzeitliches UFO. Mit diesen Pfeilen und all dem, also das kann man sich ja im Buch dann hoffentlich bald wieder mal anschauen, wenn es wieder verfügbar ist. Und daraus kann man schließen, dass die irgendwie von woanders kamen. Okay, jetzt sind die da. Wann auch immer diese Zivilisation begonnen hat, also du hast ja schon ein paar Mal betont, das ist ein Mindestalter, das hier datiert wird, das ist ja, nicht das Alter.
Das ist nicht das Alter dieser Fundstücke, ja. Nein.
Also wer sich schon über 50.000 Jahre aufregt, es ist wahrscheinlich älter.
Auch die Hohlräume. Man muss ja sich vorstellen, diese kilometerlangen Hohlräume, die sich unter Klosterneuburg befinden, sind ja ebenso, ich meine, über 60.000 Jahre.
Und hast du auch mit TCM, das ist eine andere Methode.
Das ist wieder was anderes,
ja. Mit der man auch, also die Bearbeitung eines Steins, sobald er dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, da kann man auch Dinge rausfinden. Du erwähnst auch in der vorigen Sendung, dass die Pyramiden in Gizeh, TCN, analysiert wurden und nie veröffentlicht wurden. Seltsam, warum nicht? Und gut, diese Zivilisation besteht hier, wir wissen nicht genau wann, wir wissen die Mindestzeit, was sie in der Vergangenheit existiert haben, aber irgendwas ist ja passiert, weil jetzt wissen wir nicht, also was passierte zwischen damals und sagen wir mal, ja, wo dann die Zivilisation irgendwie wieder losging, oder wie soll man das sagen? Wir reden davon, weißt du, was ich meine? Wir reden da jetzt von vielleicht 100.000 Jahren, eine Hochkultur, und dann irgendwann vor 5, 6, 10.000 Jahren geht es wieder los. Was war dazwischen und warum ist diese Hochkultur untergegangen? Gibt es da irgendwelche?
Na gut, wir dürfen eines nicht vergessen, dass es weltweit Eiszeiten gegeben hat. Das heißt, dass unser Planet mit einer dicken Eisschichte in bestimmten Bereichen bedeckt war. Also im südlichen Bereich nicht. Das hat immer unseren nördlichen Bereich, Nordamerika, Europa, Asien betroffen. Ne? Und diese Eiszeiten haben natürlich sehr viele Kulturen auch vernichtet, indirekt. Warum? Wenn es Bauten an der Erdoberfläche gegeben hat zu diesem Zeitpunkt, dann sind die zu Staub zerbröselt, mehr oder minder. Weil denkt man nur an uns heute, wir haben Städte hier, wir haben in Mitteleuropa also Millionen Städte, wir haben viele Bauten und alles, aber jetzt überlegen wir uns, würde eine Eiszeit kommen, die wo 1 Kilometer oder 1,5 oder 2 Kilometer Eis auf einmal auf der Oberfläche liegt. Was bleibt denn von uns, was bleibt von der Wohnung, wo wir da jetzt sitzen, über null. Da gibt's nichts, kein Auto, gar nichts. Das Einzige, was überbleiben würde, wäre das, was unter der Erde sich befindet. Alles, was auf der Erdoberfläche ist, wird dem Erdboden gleich gemacht. Nicht so, dass man sagt, das ist jetzt eine Fläche, sondern ja, da gibt's dann eben verschiedene geologische Arten der Geomorphologie, also wo dann Felsen abspringen und ganze Berge einstürzen und. Also das muss man alles mit berücksichtigen.
Also das ist vielleicht auch, weil das ist auch eine der Fragen, die ich hätte, das ist auch einer der Gründe oder der Grund, warum sich diese ganzen Zivilisationen so im Untergrund abspielen, weil sie dort alle möglichen Kataklysmen überleben konnten.
Genau, das war die einzige Chance, um zu überleben auf dem Planeten, wenn man nicht sich entfernen konnte.
Und damit beantwortet sich eigentlich meine Frage, jetzt rein hypothetisch, weil das heißt, du hast ja vorher gesagt, diese unterirdischen Völker sind noch immer da, auf der ganzen Welt gibt es da Geschichten. Das heißt, da gibt es ja vielleicht einen kontinuierlichen Existenzstrom von vor zig 10.000 Jahren, 100.000 Jahren vielleicht, was weiß ich, bis heute. Nur eben unterirdisch. Und offenbar wollten die auch nicht unbedingt so viel mit denen, die an der Oberfläche leben, zu tun haben.
Ich denke schon, dass ab und zu und dass auch heute noch Wesen aus diesen Bereichen, also die uns gleich schauen natürlich, also an der Oberfläche sich aufhalten.
Und da gibt's welche, die sehr verschieden aussehen. In deinem vorigen Buch, glaube ich, erinnere ich mich, gibt's ja auch eben, du hast Reptiloide erwähnt, die ja in diese Richtung aussehen. Also da gibt's ja auch Figuren in versiegelte Unterwelt. Ist jetzt schon lange her, dass ich es gelesen habe.
Ja,
aber es gibt offenbar da auch verschiedene Rassen, die dann, oder Völkerrassen, das ist immer so.
Ja, es ist die Wesenheiten, sagen wir so.
Ja, Wesenheiten klingt wieder ein bisschen zu ätherisch. aber klingt so, als gäbe es da verschiedene Völker, verschiedene Wesen von mir, die auf die Erde kamen und blieben.
Ich denke schon.
Gibt es irgendeinen Grund, warum die alle von der Erde so angezogen sind? Oder ist es halt, hängen geblieben?
Wir haben einen schönen Planeten, ne, mit viel Wasser, ne?
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was je nachdem, was diese Völker als Grundlage gebraucht haben, also das sollte man berücksichtigen, weil die Menschheit braucht ja auch eine Grundlage zum Überleben. Ne? Wir brauchen unser Essen, wir brauchen die Tiere, also mehr oder minder in der neolithischen, ich mag das Wort nicht, Revolution, hat es dann den Ackerbau angeblich gegeben. Und aber der Ackerbau ist ja, wenn man das anschaut als auf den Gravuren, den hat es ja schon wesentlich früher gegeben auf der Erde. Also das ist nichts Neues. Wir wiederholen eigentlich nur die Geschichte ständig.
Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Rolle der Templer auch eingehen. Also gut, um das nur abzuschließen. Warum diese Zivilisationen, oder sagen wir so, diese Zivilisationen sind vielleicht gar nicht untergegangen, sondern sie haben sich einfach über die Kataklysmen, die halt regelmäßig auf der Erde
stattfinden,
ne? Gerettet, indem sie unter der Erde überlebt haben und existieren vielleicht bis heute. Ja? Und es gibt gewisse Gruppen auf der Erde offenbar, die das wussten, die davon wussten.
Schon, ja.
Weil wir wissen gar nichts davon in Wirklichkeit. Ne? Durch Arbeiten wie ihr sie macht, erfahren wir ein bisschen was vielleicht. Außer ihr seid da irgendwo falsch abgebogen und ihr Zeug halt. Kann natürlich sein. Ja, es kann ja sein.
Das ist immer möglich.
Ja. Es ist, man kann es halt völlig ausschließen. Ja? Und dann gibt es Gruppen, die dieses Wissen vielleicht bewahrt haben. Sind die Templer eine von diesen Gruppen?
Die Templer wussten davon. Denn sie wurden also 1226 aufgeklärt, dass es Wesen, also da gibt es ein Dokument, dass es Wesen gibt aus dem Weltraum.
Ich wusste es. Ja.
Ja, aber, ja, gut, ich meine, nur das sind Dinge, also die natürlich nicht so einfach zum Aussprechen sind, das ist klar. Weil das Problem, was wir mit diesen ganzen Dingen haben, ist, wo ist der Beweis? Ich meine, über 70 Jahre lang hat der CIA mehr oder minder die UFOs vertuscht, ne? Also seit 1953.
Na, jetzt erzählen Sie uns die Wahrheit drüber.
Ja, also, ich meine, jetzt kriegen wir vielleicht ein Video zu sehen oder sonst was, aber wir müssen eins überlegen. Diese ganze UFO-Manie, die da seit 70 Jahren immer wieder als Verschwörungstheorie und so gebrandmarkt wurde, man hat eines übersehen dabei. Wenn es nur ein einziges UFO gibt, das auf der Erde gelandet ist, ist alles wahr. Da brauche ich nicht 10, da brauche ich nicht 100 UFOs, da genügt ein einziges.
Mit dem Begriff UFO muss man ein bisschen aufpassen.
Ich weiß, ja, das ist ein...
Weil es muss nicht, also UFO ist einmal nur ein Objekt, das wir nicht kennen.
Identifizieren können.
Aber ja, also wenn es ein Objekt gibt, das nicht von dieser...
Ja,
also das, naja, ja, oder vielleicht
sagt ja nichts.
Vielleicht ja von unter der Erde oder wo auch immer. Wenn es ein Objekt
oder gibt, von den Amerikanern. Ne?
Ja, gut, das ist wieder aber eine andere Schiene, weil das wäre dann irgendwie halt so Hochtechnologie und Tesla
genau.
Und was auch immer. Aber wenn es ein einziges gibt, dann natürlich stimmen auch sehr wahrscheinlich viele andere Beschreibungen von sowas. Das ist halt so. Ne? Und ich glaube, es gibt mindestens eins. Aber ich habe es auch noch nicht selbst gesehen. Es ist letztlich doch ein Glaube, muss ich zugeben.
Ja, also ja, schon,
ich,
ja.
Aber ich bin kein. Aber wenn ich mir das alles anschaue, dann ja. Und mit deiner Geschichte, die da natürlich auch einen Haufen Komplexität reinbringt, wird es aber auch irgendwo ein bisschen greifbarer, kommt mir vor. Also mit deiner Geschichte, mit dem, was ihr da jetzt
gefunden.
Aus diesen Fakten, die einmal da liegen, ableitet.
Genau, ja.
Wird das, finde ich, greifbarer?
Ja, ich meine, für uns war es ja auch überraschend, ne? Wir haben ja zuerst geglaubt, wir sehen nicht richtig, wie wir die Gravuren gesehen haben. Weil, ja, das ist, ich meine, das ist etwas, was du als Prähistoriker nie im Leben vorstellen kannst. Du drehst eine Tafel um und auf einmal ist da also eine Flugmaschine oben und ist da das Wesen aufzeichnet, ist da eine Sternkarte unterhalb. Da sagt man, ich bin im falschen Film.
Oder irgendwer will die verarschen, ne? Das kann ja auch sein.
Naja, gut, aber das ist in dem Fall nicht gegeben, weil das ja in situ alles war, also unberührter Boden. Ne?
Ja, jetzt könnte man natürlich wieder, verzeih meine blöden Spekulationen, aber wenn wir da von Beam-Technologie sprechen, könnte ja jemand diese Dinger dort reingebeamt haben.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Aber dann gibt es trotzdem die Beam-Technologie und das ist wieder spannend, weil wo kommt die her? Also man kommt da nicht so richtig aus, ja, ist schwierig.
Man hat viele Erklärungsmöglichkeiten. Ne?
Ja. Und dann diese Samadhis wieder, wo passen die dann wieder rein?
Also, ja gut, das sollen ja ältere Wesen sein. Also nur warum? Warum wird das genau beschrieben? Also ich habe also vom Mulderchef, also vom Ernst Mulderchef und dem Augenarzt aus Moskau, dieses Buch gelesen, Das dritte Auge. Und ja, ich war überrascht, dass es überhaupt Menschen gibt, die solchen Dingen nachgehen. Und der hat ja mehr als ein Jahrzehnt lang in Tibet geforscht und hat auch eine solche Höhle der Samadhis aufgesucht, konnte aber zu den Samadhis selbst nicht vordringen, weil die Energiewand war so stark, dass er also Angst gehabt hat, dass er dort stirbt, also in der Höhle. Und das beschreibt er auch. Er hat ein eigenes Kapitel darüber geschrieben. Und ich habe keine Vorstellung und keine Ahnung, wie das Ganze also aussehen könnte. Allerdings werden in den Abschriften ja genau diese unterirdischen Anlagen beschrieben, wo diese Samadhis sich drin befinden, in einer Art Tiefschlaf. Und die eben dann alles, wenn alles verloren geht, also das wieder erwecken sollen, das Leben wieder erwecken sollen. Und da steht ja alles, also handgeschrieben dort drin. Und das ist vor Jahrhunderten reingeschrieben worden und nicht jetzt, weil dort kann ein Mulderchef gelesen, sondern das ist also eine Tatsache, die bereits also im 16. Jahrhundert bekannt war und von den bestimmten Adelshäusern betreut wurde hier.
Ja. Kurzer Schwenk auch wieder zurück nach Klosterneuburg. Basti stellt da Frage. Tarek, bitte stell die Frage, warum in Klosterneuburg beim Abgang zur Unterwelt, da gibt es ja diesen Schacht, der da noch hinführt, nicht weitergegraben wurde. Ich würde da unbedingt runtergraben wollen.
Ja gut, das ist leichter gesagt als getan.
Ja.
Ich habe drin beschrieben, also da dürfte eine Wendeltreppe runtergegangen sein. Wir haben also eine Stufe konnte geborgen werden, die zweite steckt noch irgendwo unterhalb drin und das Ganze sah aus, als wenn es zu betoniert worden wäre. Es ist 1,80 Meter, nur allein mit dem Bohrer, allein das Runterbohren, diese 1,80 Meter, das ist schon so ein Wahnsinn, weil man kann also nur schwer das schmieren, mit Wasser schon, also allerdings, du musst den Bohrer ja jedes Mal wieder raufziehen, damit du also den ganzen Abrieb da mit hochbringst, sonst kannst du nicht weiter bohren,
ja.
Weil sonst bleibst du auf der Stelle hängen. Ne? Und unterhalb ist dann die, sind diese Kokosnussfasern drin, wo man die Dicke gar nicht, weil der Bohrer war dann aus über 2 Meter, aber wir sind dann nirgends in einen freien Raum unterhalb reinkommen. Ne?
Das kostet ja unglaublich viel Geld.
Ja, das davon ist besser, man redet nicht davon. Weil,
ja.
Ja. Das ist ein Vermögen, der Besitzer hat ein Vermögen da drin gesteckt.
Der macht es zum Teil aus seiner eigenen Tasche. Ja. Aber dann gibt es auch noch andere Menschen, die an dem interessiert sind. Also der Fürst von Lichtenfeld hat er auch da Forschungen. Und
Liechtenstein.
Liechtenstein. Ja. Hat er auch Forschungen finanziert?
Ja, er hat unsere Forschungen finanziert in der Steiermark.
Mhm. Also ihr habt ja natürlich Geldgeber, die an dem interessiert sind, und weil ich meine, ihr könntet es euch wahrscheinlich nicht leisten, diese ganzen Forschungen natürlich. Ne?
Na ja, gut, wir haben es uns bisher geleistet.
Also ne? Diese Bohrungen, meine ich, diese Dinge.
Ja, gut, zum Teil, selbst die Kirche hat uns viel mitgeholfen, die Gemeinden haben mitgeholfen, Privatleute haben mitgeholfen bei Bohrungen, ne? Also und Firmen auch. Also viele Firmen haben uns geholfen, weil sie gesehen haben, dass da wirklich was weitergeht, dass da was Interessantes herauskommt.
Ja.
Und das ist ja die Forschung. Die Forschung ist ja nicht, dass man hinter einem Schreibtisch sitzt und dann Wochen, Monate lang irgendeinen Artikel schreibt, sondern die Forschung fängt mit der Feldforschung an. Das heißt, man muss vor Ort gehen. Man muss die Feldforschung zuerst einmal zu Ende bringen, dann kann man Berichte schreiben. Aber nur Texte aus anderen Büchern abschreiben und irgendetwas, vielleicht eine Erkenntnis offenlegen, die man selbst dann dazu hat, ist auch Forschung. Das ist also ist alles wichtig. Gerade Wissen vermitteln. Das ist das Wichtigste in der Forschung. Weil wenn das Wissen nicht vermittelt wird, wenn jeder auf seinem Ergebnis sitzen bleibt, dann gibt es kein Wissen.
Synergie ist da einfach, die verschiedenen Dinge zusammenbringen. Ne?
Und das ist ja gut, wenn interdisziplinär, also von vielen Wissenschaftlern, wenn die sehen, und das haben wir erleben können, also wie begeistert die Leute dann sind, die zuerst komplett schockiert sind von bestimmten Gegenständen, und aber wenn die dann selber sehen, also dass das Gegenstände sind, beispielsweise die Metallgegenstände, die es auf der Erde nicht geben kann, weil solche Legierungen hat es zu diesem Zeitpunkt nirgends gegeben.
Siehe letzte Sendung, ja.
Ja, und da muss man dann schon sagen, ja, da fängt die Forschung wirklich an, interessant zu werden. Und das dann nur zu zerpflücken, weil man glaubt, man weiß alles besser, weil das kommt ja noch dazu, dann ist man auf dem falschen Trip. Also man muss wirklich schauen, dass man Forschung unterstützt und nicht behindert.
Ja, und Forschung kann sich auch einmal irren, ne? So wie das Standardmodell der Physik. Vielleicht haben sie sich geirrt und es gibt Ungenauigkeiten und dann muss man halt...
Wir haben immer korrigiert.
Ja.
Also vom Anfang an, vom ersten Buch Tore zur Unterwelt, haben wir im zweiten Buch das schon korrigiert, was wir am Anfang nicht wussten. Weil wir nehmen ja auch die Fragen her, die auftauchen. Wir sagen ja auch, wir wissen nichts. Wir wissen wenig. Aber im Grunde genommen wissen wir nichts über unsere Vergangenheit.
Ja, das ist es. Wir wissen wirklich nichts, glaube ich. Also, ja, der Hase von unten, interessanter Name, weiß nicht warum. Aber, also, warum man sich so nennt, fragt, und wer kümmert sich um die Samadis seit der Auflösung der Adelshäuser? Die Republik Österreich? Also gibt es da ein Amt für Samadis in der Hofsteingasse 4 oder so?
Ja, also weiß ich nicht.
Bundesamt für Samadhi.
Aber es ist so, dass diese Plätze doch noch unter Adel stehen. Diese Ländereien, wo diese Plätze sich befinden. Also Sölkpass beispielsweise.
Also die Familien existieren noch und die kümmern sich noch heute darum?
Ich denke schon. Also indirekt. Das ist nicht offiziell.
Nein.
Also das ist nur eine Vermutung, eine Annahme, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich habe sogar im Buch genau die Familien genannt, also wo die Plätze sind. und welche Familien dort das Land besitzen. Mhm. Unter anderem auch die Kirche. Aber es ist ja klar, ich meine, es steht ja auch drin in dem Schreiben aus dem 16. Jahrhundert, dass also, wie ist das, ich weiß es jetzt nicht, müsste das nachschauen drin, dass also die Kirche dann den Adelsgeschlecht den Dank aussprechen wird, also wenn sie weiterhin das beschützen. Ne?
Okay. Adel und Kirche haben ja immer schon eine sehr enge Verbindung gehabt, natürlich, aus vielen Gründen. Aber das kann vielleicht auch die Bande verstärkt haben.
Ja, nur welches Wissen war um diese Samadhi? Ich meine, es steht ja auch drin, ich habe es ja beschrieben, steht ja alles genau drin beschrieben. Also die wussten genau, dass die also zur Erneuerung der Menschheit eigentlich gedient haben. Nur warum? Wir wissen es einfach nicht.
Jetzt wäre dann die Zeit, also wir sitzen da jetzt schon 2,25 Stunden. Ja, es ist Crop FM Zeitloch. Und wenn jemand Fragen hat, auf die ich nicht komme und die ich im Chat beharrlich, aber unabsichtlich überlese, dann anrufen. Jetzt wäre eigentlich die richtige Phase der Sendung quasi. Ich möchte nur kurz die Händler unter Anführungszeichen und die Inquisition. Also die das Wissen hatten teilweise und diesen Handel betrieben haben, wurden ja auch von der Inquisition verfolgt, oder?
Teilweise, nicht alle.
Aha.
Also, aber es war sicher ein Zweigbereich der Inquisition, dass man Leute, die zu viel wussten, leicht beseitigen konnte. Das darf man jetzt nicht so über den Daumen über alles drüber legen, ne? Weil da hat es ja sehr viele Dinge gegeben, die mehr als unschön waren. Allerdings muss man immer vorsichtig sein mit seinen Äußerungen, weil ja das Ganze wirklich eine traurige Sache war, über Jahrhunderte hinweg. Und vor allem eine menschliche Sache, weil ja die Menschen sich gegenseitig ja versucht haben, wenn einer zu viel besessen hat, dann hat er gesagt, na, das ist ein Hexer, und der ist dann verurteilt worden und der Grund oder das Haus ist dann aufgeteilt worden. Also solche Dinge hat es ja auch gegeben.
Mhm. Also das Haus des Adligen.
Naja, also es hat sogar Bürgermeister gegeben, also die vor Gericht gekommen sind. Ne?
Ja. Einer dieser vielen Seitenzweige, und wir haben vorher das UFO-Thema angesprochen, ist, im 16. Jahrhundert sind plötzlich diese unterirdischen Zugänge zu einem großen Teil fast panikartig verfüllt worden. Auch die 12 Apostelzeche ist ja in diesem Zeitraum.
1580, ja, 16. Jahrhundert.
Das beschreibst du ja auch in Versiegelte Unterwelt, das hat ja auch der Titel. Und da gab es ja auch übermittelt, über solche Blätter, wie heißen das?
Flugblätter,
genau. Flug, ja. Aber da sind natürlich alle möglichen Dinge draufgestanden. UFO-Sichtungen.
Ja.
Massenhaft, also wenn man es jetzt ganz platt und salopp sagt, UFO-Sichtungen massenhaft über verschiedensten deutschen Städten, Wien, also überall eigentlich.
Ja,
China habt ihr Beispiele gefunden.
Ja, China haben wir viele Beispiele. Der Hauptgrund, warum wir überhaupt drauf gekommen sind, waren ja diese Abschriften aus dem Adelsarchiv. Ne? Und da steht drin, also dass aufgrund der Ereignisse, also in Europa von 1510, 1520, 1561 und 1566, die Zugänge zur Erde oder zur Unterwelt zu verschließen sind. Und das hat man, also diese Sitzung wurde 1550 durchgeführt, also das dauerte länger, das war bei dem Konzil von Trient, aber das war kein Bestandteil des Konzils von Trient, sondern das war in einer Pause, wo das nicht stattgefunden hat, hat man diesen Beschluss gefasst und hat ihn dann exekutiert, also durchgeführt. Man hat also sehr viele Zugänge zur Unterwelt, die von Burgen beispielsweise weggegangen sind, komplett zugeschüttet. Man hat also, da haben wir das schriftliche Dokument in der versiegelten Unterwelt, 1580 die 12 Apostelzeche komplett zugeschüttet. Warum? Weil sie einen Zugang zur Unterwelt hat, ne? Und das ist natürlich etwas, was man auch mehr oder minder wahrnehmen soll, dass diese Dinge dann aufgrund von diesen Ereignissen, und da kommen wir jetzt wieder auf diese sogenannten Flugkörper oder UFOs zurück.
UAP, sagt man jetzt. Ja,
damit sie damit wir nicht irgendwo falsch verstanden werden. Da hat es also 1520 beispielsweise, ist ein langes, stabförmiges Objekt über Wien aufgetaucht und dort mehr zwei oder drei Tage gestanden. Das hat ein orange glühendes Ende gehabt, weshalb man es dann in der Beschreibung als Fackel bezeichnet hat, die am Himmel steht, ne? Und dann sind drei Kugeln, drei große, goldene, über Wien gewesen, auch mehrere Tage, also solche Dinge hat es 1520 gegeben. 1561 war dann Nürnberg, wo dann also diese Schlacht am Himmel stattgefunden hat, wo hunderte Kugeln und große, angeblich große Raumschiffe und irgendwelche kreuzförmigen Raumschiffe und. Also das ist ja alles gezeichnet worden, in diesen Flugblättern niedergezeichnet worden und dokumentiert worden und auch mit dem Text dazu versehen, die beschrieben, dass einzelne Kugeln abstürzten und sich in Luft auflösten. Also das haben tausende Bewohner damals von Nürnberg beobachten können. Und das Interessante dabei war, dass auslösend für diese Schlacht am Himmel war ein, da gibt's ein Dokument davon in der Bibliothek in Nürnberg, dass in einer unterirdischen Anlage unter der Stadt ein großes altes Gerät verrückt wurde. Also es und am nächsten Tag hat die Stadt, ja, hat die Schlacht da über der Stadt dann stattgefunden. Und das dritte ist dann noch Brüssel, 1566. Na, Basel, entschuldigen. Basel, nicht Plätzchen. Das Basel 15, also in der Schweiz, wo dann die große Schlacht auch war, ebenso wie in Nürnberg, ähnlich.
Das ist total seltsam, okay, ja.
Ja, und das waren die ausschlaggebenden Ereignisse, wo die Kirche sich aufgehängt hat, weil auf das wird das zurückgeführt, dass man die Zugänge zur Unterwelt oder zur Hölle oder zur Erde verschließen musste dann danach.
Vielleicht hat das auch das Bild der Hölle irgendwie da noch geprägt. Das beschreibst du auch in Asiens Unterwelt. Da gehst du auf den Begriff Höhle ein und Hölle und.
Ja, ja, sicher, ja. Ja, das hat ja auch später dann Hölle geheißen. Alles, was ein Zugang zu einer Höhle, zu einer Naturhöhle, war ja auch dann bei den Bauern ein Höllenloch, ne? Wird ja so bezeichnet.
Ja, ja, das ist dann immer mehr ineinander verschwommen. Also diese Ereignisse, die da stattgefunden haben, zeitlich korrelieren die, aber es ist keine Spekulation, dass die dann dazu geführt haben, dass das,
verschlossen wurde.
Sondern das ist, kann man Aufzeichnungen entnehmen.
Ja, ja.
Dass aufgrund, was immer da jetzt war. Interessanter Einwurf von Eleanor. Vielleicht haben die Unterirdischen ja selbst befohlen, die Zugänge zu verschließen.
Wäre natürlich möglich. Also auszuschließen ist das nicht. Allerdings, dann hätten sich selbst das gemacht, weil wir wissen von den geöffneten Zugängern, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Fels wiederherzustellen. Die können also Felswände in Tunnels hinein wiederherstellen. Diese Barrieren sind bis 2-3 Meter stark. Also das gibt es, weil solche Barrieren sind durchgebrochen worden, damit man eben in den Tunnels weiterkommt.
Okay.
Also die haben selbst auch das zumachen können.
Mhm. Also von unten haben sie das auch
Ja, von unten her.
Okay.
Ja, ist ja sinnvoller auch, weil wenn er ein Naturereignis ist, beispielsweise das Meer verlagert sich oder was ich was, würden die ja absaufen, auf Deutsch gesagt, in der Tiefe und keine Chance haben, irgendwo an die Oberfläche so schnell wiederzukommen.
Ja. Ja, wirklich interessant dieser Zusammenhang. Also, aber irgendwas ist passiert und dann entweder von unten oder von oben oder von beiden Seiten hat man das verschlossen. Vielleicht war es von oben eher so der Versuch, dass Leute da nicht reingehen oder so mehr.
Na, wir haben Verschlüsse, auch in Erdstellen haben wir Verschlüsse. Heute wissen wir es, dass das Verschlüsse sind, die von innen her gemacht werden. Mhm. Also nicht von außen.
Also, okay, also es gibt es auch in beide Richtungen.
Ja, genau. Aber das war von der Kirche, weil die Kirche hat angeordnet, alles zu zerstören. Auch die energetischen Bereiche der Erdstelle. Man hat also Wandpartien aus den Erdstellen herausgeschlagen, damit die energetische Funktion außer Kraft gesetzt wird. Die
Geometrien wahrscheinlich verändert. Und
Ja. Und dadurch, man hat den Boden tiefer gelegt, man hat oben an der Decke Teile herausgeschlagen. Das alles ist passiert und das ist sogar beschrieben. Man hat sogar bei einer Predigt in Deutschland, in Passau, hat sogar ein Pfarrer da mehr oder minder die Bauern aufgefordert, alle Löcher, die sie finden, zuzuschütten. Ne? Also solche Dinge sind damals mehr oder minder angeordnet worden. Das heißt, da war die Kirche dahinter.
Wir haben ja auch notiert, das Augsburger Wunderzeichenbuch, das fällt auch in diese Periode wahrscheinlich, ne? 16. Jahrhundert.
Genau, ja. Ist Mitte 16. Jahrhundert, zeigt viele Dinge auf, beispielsweise der stabförmige die stabförmige Anordnung über Wien, die scheint in diesem Buch auf, ist dort abgebildet. Und da gibt's dann auch noch ein Flugblatt dazu, ein extra geschriebenes. Und die zeigen sehr viele Anomalien auf, also die es damals gegeben hat. Und die konnten sehr wohl unterscheiden, ob da jetzt ein Meteor am Himmel ist oder eine Flugmaschine am Himmel sich bewegt. Also so war es nicht, dass die da kein Wissen gehabt haben, weil die haben sehr genau beobachtet. Damals, die Bauern haben ja gelebt von der Natur und mit der Natur. Ne? Also die haben beobachten können und die haben auch die Zeichner, die diese Flugblätter dann auch gezeichnet haben. Da gibt es ja in Zürich, in der Zentralbibliothek, gibt es ja also Werke von solchen Zeichnungen, gibt es 9 so dicke, gefaltete Werke, wo ich weiß nicht, wie viele Blätter dort sind, aber einige haben wir gesehen. Also das sind Darstellungen, das glaubt man nicht, dass es sowas gibt. Da sitzen also Menschen an einer Tafel und mitten unter diesen Menschen sitzt auf einmal ein fremdländisches Wesen und die essen.
Also fremdländisch meinst du jetzt völlig anders aussehend?
Aussehend, ja. Also kein Chinese oder sonst was, aber es ist so, dass man
fremdplanetarisches Wesen.
Ja, wir können nichts reininterpretieren. Ne? Könnte auch ein unterirdisches.
Ja, vielleicht auch ein Kostüm, aber ja.
Ja, aber nur unwahrscheinlich. Also man hat das gezeichnet, weil es von Bedeutung war. Diese Flugblätter waren ja nichts anderes als Nachrichtenblätter.
Ja. Woher kommt diese Musik? Okay.
Bist du?
Das war jetzt ein paranormaler Moment, aber es ist nur ein Handy. Okay, hier noch einmal die Aufforderung, oder die, nicht Aufforderung, aber die Einladung. Jetzt wäre die Zeit, per Skype Fragen zu stellen. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach UserCropFM anrufen, und ist sicher eine rare Gelegenheit, Herrn Dr. Kusch selbst Fragen zu stellen. Wir sind bei 2,5 Stunden. Wir nähern uns dem Ende. Ich bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe, aber also ein bisschen angeschlagen gerade. Aber ja, bei dieser Sendung, da reicht das Adrenalin, dass man dann also, wenn es noch eine Frage gibt, sonst wäre auch noch ein bisschen im Chat. Ja, und da ist einer. Hallo.
Hallo, und zwar, ich hatte ja vorhin schon mal angerufen und meine Frage wäre noch, da ja in dieser Sendung bei Crop FM auch schon häufig über so Reptiloide gesprochen wurde, jetzt Bezug nimmt auch zum Beispiel auf die Sendung mit Marcel Polter, ob dem Herrn Kusch auch so, weil er ja auch sagt, er erzählt nur 25% von seinem Wissen, also das würde er jetzt wahrscheinlich nicht preisgeben, aber sowas wie Formwandler oder diese Shapeshifting Sachen, ob die auch ein Begriff sind oder?
Ein Begriff ist mir das schon. Das Problem ist halt, dass man Formwandler in der Hinsicht wahrscheinlich, wir können es nicht wahrnehmen, weil, halt, was ist da?
Naja, das ist, er verliert gerade seine Verbindung, aber.
Ach so. Sind Sie noch da?
Hallo? Lieber Anrufer, hörst du uns noch? Na, er wird gerade neu, aber ja, geh einfach drauf ein.
Ist gut, okay, ja. Also Formwandler selbst werden wir kaum wahrnehmen können, weil wir eigentlich außerstande sind, das wirklich zu sehen oder zu bemerken.
Außer wir ertappen sie während dem Formwandeln.
Dann ja, da, aber nur, also ich weiß nicht, ob man solche Dinge überhaupt also diskutieren kann. Also das sind Begriffe, die da sind, allerdings ich weiß es nicht, ob sowas existiert oder nicht existiert. Also da bin ich fehl am Platze, was die Antwort betrifft.
Gibt es alte Aufzeichnungen, Erwähnungen, so wie auch Reptiloide erwähnt werden? Oder?
In den Märchen gibt es genug Erwähnungen von Formwandlern.
Ja. Und Märchen und Sagen,
dadurch
habt ihr auch viele Fundstellen überhaupt erst entdeckt, weil ihr quasi die Mythologie von irgendeiner Region ernst genommen habt und dann an diesen Stellen, wo halt irgendwelche Eingänge oder sonst was beschrieben wird, tatsächlich dann unterirdische Anlagen gefunden habt.
Genau.
Also sollte man nicht so überhaupt nicht ernst nehmen. Anrufer, bist du noch da jetzt? Nein, er ist nicht mehr da. Er hat seine Internetverbindung verloren, er hat sich weggebeamt. Aber war ein interessanter Einwurf. Ja, natürlich, Formwandler gehört ja auch zur Folklore dazu, ne? Muss man schon erwähnen. Wir kommen sowieso nicht zu allem. Ein paar Sachen, die ich jetzt noch kurz unterbringen möchte, und falls jemand noch eine Frage stellen will, dann einfach anrufen. Saint-Germain war in Kloster Neuburg.
Ja, der war in Kloster Neuburg, ja.
Was hat er dort gemacht? In der Zeche ordentlich abgefeiert?
Ja, das war ein Gasthof, ne?
Ja.
Also zur damaligen Zeit. Und wahrscheinlich ist er dort abgestiegen, wie er nach Wien gereist ist.
Mhm.
Es ist eigentlich, ja, wir in zwei Lüftungsschächten waren eben von seinen Transportkisten also Wände, Holzwände drin, bemalte, die er bemalt hat. Eins davon haben wir gezeigt. Das hat der Besitzer der 12 Apostelzeche gefunden und hat es auch restaurieren lassen, weil es ja doch wertvolle Gegenstände sind. Wenig erhalten gebliebene Überreste des Grafen.
Mhm. Der auch sagenumwoben ist und sicher auch ein Formwandler war oder ist.
Na ja, gut, er soll ewig leben, ne? Angeblich.
Ja, genau. Ja, spannend, okay. Und dann noch einer dieser vielen Seltsamkeiten in Kloster Neuburg, diese 33.000 Sonden, die man dort dann irgendwie angebracht hat. Was hat man sondiert, weißt du das?
Naja, offiziell, also laut Medien, ist noch Erdgas bzw. Erdöl sondiert worden.
Müssen ja unabhängig werden, ne? Also.
Ja, nur der Auftrag kam von der NASA aus Amerika und ist über die DMT Group, also aus Deutschland, dann, also die hat das über die OMV mehr oder minder dann durchführen lassen. Und da waren interessanterweise auch Techniker von dem Bucegi-Projekt dabei. Und das war schon interessant, weil man hat, also laut dieser Techniker, hat man nach unterirdischen Hohlräumen unter Kloster Neuburg gesucht. Und da waren ja dann, also vom Kahlenberg über Bisamberg, die ganze Stadt war mit inkludiert. Der Leopoldsberg war auch dabei bei der Sondierung. Also man hat das sehr breitflächig sondiert, das Gelände. Wieso und warum man das ein Dreivierteljahr lang durchgeführt hat, ist unerklärlich. Und man hat offensichtlich auch was gefunden.
Die NASA finde ich so interessant. Man braucht ein Benzin, aber nein. Also, das finde ich echt. Die NASA sucht nach Hohlräumen unterhalb von Klosterneuburg.
Ja, gut.
Ernsthaft
ja.
jetzt, oder was?
Ja, ja, nein, ernsthaft. ja. Gut, aber ich meine, wir haben nie erfahren, was da rauskommt, ne? Weil die Daten sind täglich verschlüsselt nach Amerika, zuerst über Deutschland nach Amerika geschickt worden. Und das Endresultat weiß, ich weiß nicht, ob die Regierung was davon erfahren hat oder die OMV. Ich habe keine Vorstellung, keine Ahnung.
Ja. Eine Frage, mir ist klar, wenn es so ist, wirst du es wahrscheinlich eh nicht beantworten, aber ich stelle es jetzt einfach irgendwie trotzdem. Ist der Kusch Teil eines Ordens oder freigeistigen Verbandes oder Loge?
Nein, weder noch.
Im In- oder Ausland?
Gute Frage. Gute Schlussfolgerung. Nein, derzeit nicht.
No secret handshake. Derzeit nicht. Heißt was?
Ich war's.
Du warst? Okay. Ja, dieser Neige. Warum bist du es nicht mehr?
Weil ich zu alt bin.
Weil du zu alt bist, weil das ein Sportverein, Fußballclub.
Ach ja.
Okay. Aber ja, interessante Frage eigentlich. Ja. Obwohl es sehr persönlich ist natürlich. Blablabla, echt. So gesagt, tja, also wie gesagt, das ist eine unglaubliche Geschichte und ihr seid extrem mutig, dass ihr da du so offen drüber sprichst und Ingrid, natürlich, du bist da mitgefangen, mitgehangen, das ist echt klar. Ne? Aber jetzt dann wirklich schon langsam zum Ende kommend, Zitat wieder aus der letzten Sendung, ja, da kommt was auf uns zu. Ne? Irgendwas baut sich auf, ist also ein Zitat gewesen. Du glaubst, dass da irgendwie so im Moment so eine Dynamik da ist?
Schon, ja.
Wir haben diese ganze Disclosure-Bewegung, über die es in der letzten Sendung ging, in Amerika. Hat das was damit zu tun?
Nein, ich glaube nicht.
Okay.
Also ich denke, dass ja, warte mal ab, es kommt etwas auf uns zu, ja.
Das schau, aber ob das jetzt so erfreulich ist, ist die andere Frage.
Ja, das ist etwas anderes.
Hallo, wir haben mal wieder einen Anrufer.
Ja, hallo, hier ist Sascha aus München.
Hallo Sascha aus München.
Hallo.
Hi, hallo. Erstmal, also Herr Dr. Kusch, Frau Kusch, es ist wirklich total faszinierend, was Sie da ans Licht gebracht haben. Ich hatte Ihnen auch privat schon mal eine E-Mail geschrieben, dass mich das Ganze so ein bisschen an diverse Bücher aus meiner Jugend erinnert, wo eigentlich genau dieses Szenario als ja damals Fantasy abgetan wurde. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Buch von Wolfgang Holbein, nennt sich Unterland, wo auch eine von der hiesigen Gesellschaft verstoßene Gruppe unterirdisch sich entwickelt hat. Und ja, es führt zu weit, dass ich fühle mich nur immer wieder daran erinnert. Aber was ich habe die vorherigen Sendungen auch schon alle gehört. Ich habe mir auch bei YouTube diverse Vorträge von Ihnen angeschaut. Warum interessiert sich die Wissenschaft dafür nicht? Ich meine, die Beweise liegen doch eigentlich auf der Hand, dass da was ist.
Stimmt, ja. Das Problem bei der Wissenschaft ist, dass sehr wenig Wissenschaftler, es gibt wirklich, die kann man an einer Hand abzählen, Wissenschaftler, die sich mit unterirdischen Anlagen beschäftigen. Und das ist natürlich immer mit einem großen Aufwand versehen, nicht nur finanziellen, auch zeitlichen Aufwand und natürlich auch nicht ungefährlich. Weil immer
natürlich, aber Forschung ist ja eigentlich nie ungefährlich und auch gerade vom Finanziellen her. Aber wir hätten die ganzen ägyptischen Geschichten ja auch nicht entdecken können, wenn die Wissenschaft sich nicht so explizit dafür interessiert hätte.
Das ist richtig, ja.
Immer noch tut. Und wir haben ja auch unermessliche Schätze. Wenn ich mir nur allein das anschaue, was in der 12-Apostel-Zeche eventuell noch vergraben liegen könnte.
Ja, schon, ja.
Es ist 3% freigelegt, also unglaublich, ja. Was da noch sein kann.
Ja. Das könnten tausende Funde sein. Wir könnten von dieser vielleicht Hochkultur, weil wir haben ja nur einen Bruchteil davon, wir haben einen 40 Meter langen Abschnitt bearbeitet, von 430 Meter freigelegten Räumen. Mhm. Und da kann man sich nur annähernd vorstellen, was da noch irgendwo in dieser 12-Apostel-Zeche anfunden sein kann. Wir wissen es einfach nicht. Und wir zeigen halt nur auf, was dort ist und haben versucht, das Gott sei Dank mit Hilfe von vielen Wissenschaftlern, die uns da unterstützt haben, das Ganze an die Oberfläche, an die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Weil das ist ja für uns das Wichtige. Es soll ja nicht irgendwo im Kämmerlein der Fund verschwinden und dann auf Nimmerwiedersehen, also dann verstauben, sondern es sollte eigentlich das Ganze bearbeitet werden und auch, wir wollen ja eine Aussage aufs Tablett bringen, weil es wichtig ist, also egal wie und was jetzt rauskommt, das wissen wir ja vorher nicht. Wir können einfach nicht sagen, was uns in der Zukunft noch auf uns jetzt zukommt. Und wir hoffen, dass es so weitergeht wie jetzt, weil bis jetzt hat sich das von Jahr zu Jahr wirklich, also ja, so weit verdichtet, die Forschung, dass wir kaum selbst mehr persönlich Zeit haben für unser Privatleben. Weil jeden Tag geht drauf mit der Forschung. Und das ist natürlich auch nervenzerreißend, wenn es dann so wie in die letzten 10 Jahre, wir haben keinen Urlaub mehr gehabt, also es ist nichts mehr gegangen. Weil wir tagtäglich unterwegs sind, am Computer gesessen sind, stundenlang bis Mitternacht rein. Und das gehört ja alles erst einmal gezeichnet und bearbeitet. Und da muss man zu den Labors hinfahren, dann muss man eben also die Wissenschaftler in den Instituten aufsuchen, mit diesen diskutieren. Und das ergibt ja wieder neue Ideen, das bringt ja wieder neue Erkenntnisse.
Ja klar, also da muss man auf jeden Fall mit Herzblut dabei sein, weil sonst kann man das, glaube ich, gar nicht lange durchhalten. Aber ich finde es halt schon irgendwie traurig, dass, dass sich nicht mehr von der Wissenschaft dafür interessieren, weil es ist ja offensichtlich was da, was man so noch nicht erklären kann. Und dafür ist die Wissenschaft ja auch da.
Ja, aber vielleicht wenn ich Sie unterbreche, aber vielleicht interessiert sich die Wissenschaft, wenn wir sterben, dann dafür.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja, posthum dann, ja, genau.
Das dann hoffen wir, dass er sich noch lange nicht dafür interessiert hat.
Ja, genau. Das ist ja in Dr. Schmidt auch passiert, mit Göbelik Tepe. Weil solange er dort geforscht hat, ist das eigentlich alles so, also man hat ja 7 Jahre lang seine Forschung nicht anerkannt. Und kaum, dass er tot war, forschen jetzt die Amerikaner und alle dort.
Copyright vielleicht.
Das kann sein, ja genau.
Ja, ja gut, ich meine, wir bedauern es auch, denn wir wollen ja auch zusammenarbeiten und wir arbeiten ja auch interdisziplinär mit verschiedenen Wissenschaftlern zusammen. Allerdings, das ist immer eine Einstellungssache, wie ein Wissenschaftler an etwas rangeht. Und das, was wir bringen, ist eigentlich grenzwertig im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, es ist teilweise wirklich sehr grenzwertig, aber anders. Es ergibt aber auch Sinn. Also mich zumindest. Also
ja, ja, es sind Daten und Fakten, die da sind. Also die Funde kann man nicht wegretuschieren.
Genau. Ja.
Genau. Die Datierungen kann man nicht wegretuschieren.
Ja.
Also das geht nicht. Und man muss eben so weit sein, dass man sagt, okay, da gibt es was und das gehört auch oder viel größer und weiter
untersucht. Die Wissenschaft muss sich halt einfach so ein bisschen öffnen, auch für Sachen, die vielleicht jetzt nicht so direkt erklärbar sind. Nur weil es nicht erklärbar ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es das nicht gibt und auch umgekehrt.
Also wir sind heute in einer Zeit, die eigentlich, ich gebe nur ein Beispiel. Beispielsweise, wenn wir ein Handy vor 70 Jahren an eine Universität gebracht hätten, das hätte man weggeschmissen und nicht
untersucht. Man hätte Angst vor gehabt, ja.
Ich meine, es hat ja kein Netz gegeben damals, also man jetzt nicht einmal zum Telefonieren vielleicht, aber Telefon jetzt auch.
Nein, man hätte damit, glaube ich, man hätte es als Computer verwendet. Es wäre vor 70 Jahren der mit Abstand stärkste Computer, er verliert schon wieder seine Verbindung, der mit Abstand leistungsstärkste Computer gewesen. Ein Handy.
Ja. Gut, Sie sind noch dran, gell?
Jetzt sind wir da, ja.
Ich bin noch dran, ich höre Sie auf jeden Fall noch, aber ich mache die Leitung jetzt auch wieder frei, falls noch jemand mit Ihnen sprechen möchte.
Ja, danke für
Aber vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für deinen
Anruf, Einwand.
Anregungen.
Anregung, ja, genau.
Okay, tschüss.
Gerne. Schönen Abend noch. Tschüss.
Schönen Abend.
Ciao. Bitte dringende Frage an Herrn Kusch. Was kann er über die unterirdischen Tunnelsysteme in Südamerika, Bolivien, Peru, Ecuador unter dem Titicaca-See sagen?
Ja, in Rocamadour, also in Brasilien, gibt es große Tunnelsysteme. Es gibt auch in den Anden angeblich. Ich war also in Südamerika, war ich leider noch nicht. Aber interessanterweise habe ich jetzt gerade mit Paraguay Verbindung gekriegt diese Woche, wo jemand das auch untersuchen möchte. Mhm. Und ein Deutscher. Und das ist natürlich toll, wenn man dann interessierte Leute hat, die vor Ort sind, wo man dann also Anregungen geben kann, wie er zu Eingängen kommt, wie er Eingänge finden kann. Und vor allem ist er ja auf die Eingeborenen, auf die indigenen Völker dort angewiesen, weil die wissen am meisten von diesen, die haben ja auch Kontakt zu diesen unterirdischen Völkern. Wir wissen das aus den tropischen Regenwäldern in Brasilien, wo es früher, also viele Expeditionen sind dort verschollen. Nicht nur, weil sie eigentlich tot waren, also nach oder während der Expedition getötet wurden durch Tiere oder Eingeborene, sondern weil sie in unterirdische Gänge hineingegangen sind und laut Aussagen der Eingeborenen dann nicht mehr herausgekommen sind.
Linger Maß, ja.
Aber diese Dinge sind natürlich interessant, nur also ich bin eher dann fürs Greifbare, das heißt, da möchte ich gern oder wir, meine Frau und ich möchten dann gern dort sein und dort hineingehen, ohne lang herumzureden, ne? Weil es ist halt aber nicht immer möglich. Ne?
Ja, du hast die Erfahrung, wie man aus Höhlen wieder rauskriecht. Also das.
Ja, das sind riesige Tunnel und da wird auch von unterirdischen Völkern gesprochen.
Mhm. Naja, dasselbe wie bei uns einfach, wie gesagt, weltweit.
Ja, genau.
Eine der letzten Fragen noch aus dem Chat und wie gesagt, Ingrid geht, muss mal kurz den Raum verlassen. Welche Technologien würde sich Herr Kusch und Frau Kusch wünschen, um ihre Forschung weiter voranzubringen?
Technologien?
Ja.
Ja, wir benutzen also schon jetzt seit Jahren Geobodenradargeräte, wir haben das Geoelektrik, wir haben also sehr viele technische Möglichkeiten. Das Einzige, was wir gerne hätten, wäre ein Geobodenradar, das mindestens auf 500 oder 1000 Meter Tiefe geht. Also das wäre für uns etwas, wo ich sagen könnte, es gibt solche Geräte, die NASA besitzt so ein Gerät und wir haben diese Geräte ja auch schon kennengelernt. Nur das Problem, was wir eben haben, ist, dass für uns diese Geräte zu teuer sind.
Ja. Also, hiermit Aufruf, Spendenaktion an Ingrid und Heinrich Kusch. Wir brauchen ein Bodenradar mit einer Reichweite von 500 Meter.
Das mindestens.
Mindestens, ja. Okay. Damit sie wir auftreiben lassen, das ist für einen guten Zweck. Ja. Zum Schluss jetzt von mir nochmal, das hat mich jetzt schon ein bisschen spannend gemacht. Was glaubst du, was da auf uns zukommt? Ist das ein Kataklysmus? Ist das eine menschengemachte Katastrophe? Die bahnt sich ja gerade ein bisschen an, wenn man.
Ja.
Also sogar Noam Chomsky warnt jetzt schon wirklich davor. Wir stehen kurz vor dem gefährlichsten Zeitpunkt unserer bekannten Geschichte. Da bin ich voll bei ihm.
Ja, ja, sicher.
Also wenn wir so weiter tun, ja. Was glaubst du, kommt da?
Ich denke schon, dass wahrscheinlich das passieren wird, was immer passiert ist, wenn es solche weltweiten Ereignisse gibt, dass sich die Menschheit unter die Erde zurückzieht. Also in Amerika haben sie ja schon, weiß ich wie viele hundert solche unterirdische Städte gebaut, auch in Europa.
Dumps,
das Gleiche, ja.
Deep Underground Military Bases. Ja. Da gibt's offenbar Hochgeschwindigkeitsverbindungen, also das, was Elon Musk bauen will, gibt's dann angeblich schon, also wo in Vakuumröhren dann
genau
irgendwelche Züge mit ein paar tausend kmh zwischen diesen unterirdischen Städten verkehren. Und vielleicht haben die aufgebaut auf Infrastruktur, die eh schon da war.
Unter Umständen, ja. Also anzunehmen wär's, aber nur, ich denke, wenn, dann, die an der Oberfläche bleiben, an der Erdoberfläche, die können nicht überleben dann.
Wann? Also im Fall eines Atomkrieges oder im Fall einer Sonneneruption, keine Ahnung.
Ja, es ist egal, wie man es jetzt...
Superflare oder so, ne?
Keine Ahnung, was da auf uns zukommt, aber es könnte sein.
Mhm.
Und der einzige Zufluchtsort ist unter der Erde.
Warum glaubst du das, dass da jetzt was kommt? Ist das jetzt nur so ein Gefühl oder warum?
Na, es spitzt sich alles zu.
Ja.
Also man sieht es ja an den Reden der Politiker und an den Nachrichten, die wir bekommen, weil irgendetwas stimmt da ja nicht. Es sieht also nach einer geplanten Aktion aus.
Aber seit Jahrzehnten eigentlich, oder? Ja, aber
na, schon langsam. Also
Es baut sich auf.
Ja.
Es ist, ich habe das schon vor ein, zwei Jahren irgendwie gesehen, da baut sich der perfekte Sturm auf.
Ja, wir wollen nicht negativ jetzt das beenden, aber es könnte sein, so wie du sagst, dass irgendetwas Negatives stattfinden wird. Inwieweit das weltübergreifend ist, keine Ahnung.
Muss ja nicht negativ sein. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass diese Dinge wieder an die Oberfläche treten, im wahrsten Sinn des Wortes?
Wäre natürlich auch möglich, ja.
So, dann hole ich jetzt den letzten Anrufer für diesen Abend herein. Hallo.
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 Hörst du mich?
Ja, ja.
Ja, wir hören dich.
Genau. Ich habe heute ganz am Anfang von der Sendung nochmal kurz angerufen da mit der schwarzen vom vorigen Anrufer eben die Frage, warum dass die Wissenschaft nicht diesbezüglich tut, zum Beispiel mit den Forschungen vom Dr. Kusch. Das liegt eben daran, dass die ältere Generation von der Wissenschaft dahin scheiden muss, dass sie diesbezüglich überhaupt was tut.
Du meinst, die Theorien sterben mit ihren Protagonisten?
Ja.
Ja. Aber
das war im Fall vom geschichtlich immer so.
Ja, aber im Fall von Dr. Kusch ist es ja eigentlich umgekehrt. Ne? Er ist ja, also da geht es ja dann darum, dass die Theorie stirbt, aber Heinrich Kusch stellt aber eine ganz neue Theorie, wenn man so will, vor über unsere Vergangenheit und die wird ja nicht angenommen. Ne? Ich meine, du hast vorher gesagt, vielleicht...
Nur extremer, zum Beispiel wenn man die Geschichte von der Physik anschaut oder allein die Quantentheorie, die hat erst Hochleben gehabt, nachdem die vorigen Blockaden gestorben sind.
Ja, na stimmt.
Und das ist
schon irgendwie, aber der Punkt ist, das betrifft jetzt jene, die dieses alte Geschichtsbild aufrechterhalten wollen. Ja, also die sagen, okay, vor 7000 Jahren, 6000 Jahren ungefähr hat alles begonnen, was inzwischen wirklich schon, das ist nicht mehr haltbar. Aber es geht vielleicht...
Es gibt es nicht. Ja. Gibt's nicht. Ja. Wir wissen, dass der Mensch in unserer Anatomie, zum Beispiel jetzt so wie wir vorhanden sind, ich meine, wir sind jetzt nicht reine Homo sapiens, aber sei dahingestellt, seit 250.000 Jahren existieren. Und ja, das passt, ne? Wird mit der Forschung vom Dr. Kusch überaus übereinstimmen. Wir haben keine lineare Evolution durchlaufen. Wir haben wiedergibt einfach die große Amnesie der Menschheit. Wir haben immer Umweltkatastrophen gehabt und wir sind immer wieder auf den Nullpunkt zurückgekommen.
Ja gut, wir haben bei allen Hochkulturen beispielsweise immer wieder, wo da ist ein Beginn, dann ist die Hochblüte und dann ist der Abfall der Hochkultur, ne? Das heißt, genau. Die Vernichtung.
Das kann man eigentlich, so von Erduntersuchungen eigentlich relativ gut zurückverfolgen. Die menschliche Anatomie, die in der Form ist seit 250.000 Jahren belegt. Und wir haben so 16 bis 20 große Umweltkatastrophen gehabt, wo alles wieder zurückgeworfen worden ist. Und wieder alles von Null begonnen hat.
Ja, außer das, was wir vorher angesprochen haben, unter der Erde hat es offenbar kontinuierlich weiter existiert. Ne? Aber auf der Oberfläche, das ist immer wieder vergangen.
Das ist ein Parallelthema. Das ist was ganz Eigenes. Naja. Das hat nichts.
Naja.
Das hat anscheinend parallel funktioniert.
Ja. Ja, danke für deinen Anruf, für deinen weiteren.
Ja. Ja, passt. Tschüss.
Okay, tschüss. Ja, also die Entwicklung, die nicht immer sehr linear passiert ist, es ist nicht immer nur quasi nach oben gegangen, es gab auch Abstürze immer wieder in der Geschichte und vielleicht stehen wir vor einem, aber vielleicht, um jetzt nicht auf so einer negativen Note zu enden, vielleicht
gibt es einen Aufstieg, ne?
Aufstieg, ja, das klingt wieder so religiös, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass genau diese Dinge an die Oberfläche kommen
sollen.
Buchstäblich. Ja. Und dass da vielleicht, das ist jetzt so völlige Spekulation, wie immer, und dass da jetzt so ein Widerstreit existiert zwischen verschiedenen Kräften, die einen, die das wollen, die zum Beispiel in der Kirche, auch sogar in der CIA, ja, gibt es ja auch, weiß man, Kräfte, die eher so auf Disclosure drängen, jetzt beschäftigt sich nicht nur mit dem UFO-Phänomen, aber und da gibt es andere, die das unter der Decke halten wollen. In der Kirche anscheinend auch, weil es sind viele auf euch zugekommen, die euch Hinweise gegeben haben.
Ja, es war überraschend. Viele Menschen, egal ob es jetzt aus der Kirche waren, ob es aus der Politik waren, es sind viele Menschen auf uns zugekommen und haben uns geholfen, im wahrsten Sinn des Wortes. Zwar immer nur in kleinen Teilen, Bereichen, allerdings, das ergibt in Summe eine immense Unterstützung. Und das muss man sagen, also da kann man nur Danke sagen für all jene, die uns da jahrelang teilweise unterstützt haben.
Und noch immer tun?
Und noch immer tun, ja.
Ja.
Wir denken an unser Forscherteam, ne? Also die unterstützen uns eigentlich tagtäglich. Und natürlich die Ingrid, gell?
Ja, sie ist sowieso the Wizard im Hintergrund. Die beharrlich das Mikrofon verweigert, aber okay.
Gut.
Was würdest du dir wünschen, dass für deine Forschung?
Eigentlich, dass wir so weiter forschen können, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das heißt, dass wir ohne Einschränkungen unseren Forschungen nachgehen können. Weil nichts ist gefährlicher für die wissenschaftliche Forschung als Einschränkungen ist das Letzte, was ein Forscher braucht. Egal, ob es jetzt Gesundheit ist oder was anderes. Ach, Man muss halt schauen, dass man zurechtkommt mit dem, was man hat. Also wir sind nicht unzufrieden, ganz im Gegenteil. Wir können, glaube ich, die nächsten 10 Jahre noch arbeiten, wenn wir es überhaupt überleben, noch die nächsten 10 Jahre.
Anonym 27 fragt, gehen die Ausgrabungen in der 12 Apostelzeche weiter? Ich nehme an, ja, oder?
Nein.
Ah, nicht? Nein. Okay.
Nein, das ist abgeschlossen.
Okay. Die restlichen 97%?
Ja, das sind Fremdgrundstücke. Mhm. Da geht nichts. Ach, ja.
Letzte Frage. Wann glaubst du, ist das Buch wieder erhältlich?
Ja, ich hoffe bis Sommer. Also das ist unsere Hoffnung.
In der erweiterten Fassung? Ist die schon fertig? Oder?
Nein, an der wird gerade gearbeitet.
Okay.
Allerdings weiß ich nicht, also ob es jetzt dann gedruckt wird.
Und du bist vertraglich gebunden, du könntest das jetzt nicht im Eigenverlag oder so rausbringen?
Nein, nein.
Ja. Ist ja vom Druck her sehr aufwendig, ne? Ist ja auch ja, sehr teurer Druck, also wirklich eine wunderschöne Bildbände. Okay, also hoffen wir es, dass wir im Sommer, dass diese Bücher, dass dieses Buch wieder erhältlich, die anderen Bücher von dir sind noch erhältlich.
Die sind erhältlich, aha, ja.
Aber das letzte nicht, da bist du dann einfach zweit gegangen.
Soweit nicht. Ich meine, wir haben nur die Wahrheit gesagt. Das ist alles.
Du hast einfach das dargelegt, was halt da ist und ja, eben, deine ja. Schlüsse daraus gezogen, die für mich nachvollziehbar sind. Ob so ist, das werden wir alle noch vielleicht rausfinden, was immer da kommt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, an euch beide natürlich und ja, für eure unermüdliche Arbeit. Im Geiste der Wissenschaft, wie sie eigentlich ursprünglich gedacht war, aber nicht immer so gelebt wird mehr.
Okay, du, danke Tarek.
Danke.
Fürs Interview.
Danke.
Crop FM. Radio. Aus der Vorstadt. Der Wirklichkeit.
Und in 2 Wochen geht es natürlich weiter, da aber nicht mit einem Live-Interview, sondern mit einem Crop FM-Spezial. Also ein voraufgezeichnetes Interview, das dann am 22.04.2022, wunderbare Symmetrien, 2022 online geht und ab da dann abrufbar ist. Und ich spreche da mit Caroline Laxon. Und sie erzählt über ein viele Jahrzehnte zurückliegendes Erlebnis mit einem, ja, man nennt es, glaube ich, klassischerweise Bedroom Visitor. Und das hat sie bis heute nicht mehr losgelassen und ihr Leben auch wirklich verändert. Sehr interessantes Gespräch zu hören ab dem 22.04.22. Mir bleibt nur mehr, mich bei allen zu bedanken. Also neben den Gästen natürlich auch super Fragen im Chat, super Anrufer. Sehr spannend, hat das Ganze wieder sehr lebendig gemacht. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 22. April. Macht es gut.
It started in a valley with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding. I'm gonna go to the hospital.
What would happen? I didn't hear you say. Fortune tellers got my soul, and they know they didn't go astray. And I remember where the deer's gone, shaving cowards in the sun. Placed her bets and waved goodbye, so I took her on and I was gone. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, but still time to find a way. And it's all about the outcome. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, but still time to find a way. And it's all about the welly.